Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Gastspiel mit dem heutigen Gast Rochus Hahn. Bevor ich ihn jetzt direkt anspreche, lasst mich noch mal einen kleinen Exkurs wagen. Das ist ein junger Mann, den ich schon seit meiner Kindheit quasi verfolge und auch ich würde mich selber als großen Fan seiner Arbeit bezeichnen. Ich glaube, ohne ihn würde ich vielleicht hier nicht sitzen und Wrestling-Podcasts machen, denn er war so die erste große Berührung, die ich mit Wrestling hatte, die mir gezeigt hat, dass Wrestling so ein bisschen anders ist als viele andere, ja, ich sag mal Sportarten, anders ist als viele Unterhaltungsformen. Er war auch der erste Kommentator oder Moderator, der böse war, der auch den Menschen gezeigt hat, nee, es gibt auch böse Moderatoren, man kann auch böse Sachen über andere Menschen sagen und gleichzeitig sehr unterhaltsam sein. Herzlich willkommen, viele kennen ihn als Horst Brack, den Bestrafer im Wrestling zumindest. Sein richtiger Name ist Rochus Hahn. Hallo Rochus, schön, dass du da bist.
Ja, schön hier zu sein.
Und hier zu sein ist im speziellen Fall auch nochmal eine Premiere für mich. Er ist nicht irgendwie online verbunden mit mir, sondern er sitzt direkt quasi vor mir. Dadurch, dass er jetzt seit einiger Zeit auch in Fulda lebt, da wo ich auch lebe, haben wir auch die Möglichkeit, dass er wirklich jetzt vor mir sitzt, dass wir uns gegenüber sitzen. Trotz Corona, wir halten natürlich die Hygieneabstände ein. Trotz Corona wirklich vor mir sitzt. Das ist toll, also freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank.
Ja, wenn es so einfach ist, vorbeizukommen, ist doch schön.
Wir werden gleich so einen Rundumschlag über chronologisch durch dein Leben haben. Aber fangen wir doch erstmal ganz kurz irgendwo mittendrin an. Denn wie hast du zum Wrestling gefunden? Wo hast du das erste Mal Berührung zum Wrestling gehabt?
Also es ist, glaube ich, nicht das erste Mal, dass ich es erzähle. Aber es war tatsächlich so, dass das erste Mal mit 11 oder 12 Jahren in Hannover auf dem Schützenplatz war, wo mein Vater, der nun wirklich überhaupt nicht zu den Gesellen gehört hat, die Boxkämpfe oder sowas verfolgt haben, aus unerfindlichen Gründen mit uns dahin gegangen ist. Und da haben wir den Axel Dieter gesehen gegen Cuban Assassin. Und der Cuban Assassin hat ihn so dermaßen vermöbelt, dass der blutüberströmt da aus dem Ring getorkelt ist. Der Ringsprecher rief immer, Assassin, hören Sie auf. Also es war so eine Endlosschleife. Assassin, hören Sie auf. Ansonsten hat keiner eingegriffen. Also, aber die Ermahnung des Ringrichters an diesen bärtigen Typen, der den Axel Dieter zu Brei gehauen hat. Ja, also das war irrsinnig aufregend. Ich habe das in dem Abend gesehen. Wer war da noch? UFO, der Maskenmann aus einer fremden Welt. Und Kiyomigawa und Lass mich nachdenken. Wladimir der Große. Naja, und natürlich Klaus Kaurow und solche Kameraden. Und da war auch noch ein St. Clair, der musste ältere Bruder gewesen sein von dem Roy St. Clair. Den gab es damals noch. Und dann kam ja, ich weiß gar nicht, sein jüngerer Bruder gewesen, der andere St. Clair.
Tony St. Clair.
Tony St. Clair. Ja, also jedenfalls, ich kenne noch Roy St. Clair. Und also das war jedenfalls damals einmalig, dass ich da mit 12 Jahren das gesehen habe. Danach hat sich die Gelegenheit nie wieder gegeben, weil das war jetzt einfach so ein einmaliges Erlebnis. Aber als ich dann wieder damit Berührung hatte, das war eben so die WWF, die damals auf Tele 5 lief, irgendwann roundabout 85, 86, da liefen dann so, das war die Macho-Man-Zeit und so, also da war...
Ich glaube, Tele 5 gab es ja eigentlich auch sogar erst viel später, das war über Satellit konnte man den amerikanischen Wrestling irgendwie nochmal verfolgen.
Das war auf Sky, Großbritannien,
ja,
glaube ich, genau. Das war so irgendwie, haben die das dann manchmal ausgeschaut. Ich stand da, ich weiß noch, wie ich in Berlin vor einer Schaufensterscheibe stand und habe zugeguckt, weil da gerade irgendwie Survivor Series liefen und so und da... hatte ich dann auch schon, es hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Und jetzt, wo ich das so sage, ich habe ja, mein Sohn hat ja eine Freundin, die eigentlich auch für Wrestling sich interessiert, die ist auch 18, hat aber nie richtig was sehen können. Und jetzt zur Corona-Zeit kam auf, D-Max, irgendwo kam jeden Abend eine WrestleMania. Und haben wir jeden Abend WrestleMania geguckt und ich habe gedacht, irgendwann haut die mir ab, die junge Dame. Aber die ist so darauf abgefahren. Und mein Sohn, immer wenn die angefangen haben zu quasseln, und die reden ja inzwischen jetzt eine halbe Stunde, immer wenn die angefangen haben zu quasseln, die Wrestler, wollte ich weiterspulen zum Kampf und mein Sohn sagt, nein, das ist das Wichtigste. Und dann mussten wir das uns immer anhören.
Das war auf Pro7 Max übrigens, da
Pro7 Max,
genau, da läuft ja
irgendwas mit zwei
da läuft ja auch die WWE im deutschen Fernsehen tatsächlich. Ich lasse mir noch einen kleinen Exkurs zu mir machen. Ich war ja auch 11, 12, als ich in Berührung kam mit dem Wrestling. Das war aber im Fernsehen, das war auf RTL Plus und das war tatsächlich Catch-Up. Da werden wir gleich auf jeden Fall drüber reden. Lass uns erstmal noch mal einen kleinen Weg machen. Du hast, wie habe ich ja gesagt, du hast auch einen Warst ein Fuller auf der Schule auch später, bist dann aber auf die Hochschule für Fernsehen und Film nach München gegangen. Und hast ja, wann hast du denn gewusst, dass du im Filmbusiness oder zumindest in künstlerischer Tätigkeit dein Geld verdienen möchtest?
Ja. Also mein Vater hat mir schon mit 14 gesagt oder mit 15, als ich gesagt habe, ich will Schriftsteller werden, hat er mir gesagt, du wirst nie ein Buch verkaufen und Fernsehwissenschaften werden dich in deinem Leben nicht weiterbringen, weil ich natürlich immer gern Fernsehen gesehen habe. Da hat er Gott sei Dank falsch gelegen, aber es war dann so gewesen, dass ich nicht wirklich dran gedacht habe, Filme zu drehen oder sowas, also Geschichten zu schreiben schon eher. Mit 11 habe ich meinen ersten Roman geschrieben, Das grüne Auge des Saladins, das war so ein bisschen an 5 Freunde angelegt, das hat so funktioniert. Und ich habe dann mit 18 auch nochmal einen Roman geschrieben, 200 Seiten auf Schreibmaschine, den habe ich heute noch irgendwo liegen. Also in jedem Fall habe ich aber einen Film nicht gedacht. Und dann war dann irgendwie 12. Klasse, 13. Klasse und da musste man sich ja irgendwie überlegen, was machst du denn danach? Und dann habe ich einen Studienbuchführer geholt und habe mal geguckt, was es so alles gibt und dann stand da die HFF in München drin. Ich dachte, oh, Hochschule für Fernsehen und Film, das kann man studieren, super. Dann habe ich mich beworben, das war meine einzige Bewerbung und habe mich dann auch da festsetzen können.
Ja, beim Film hast du ja, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, auch schon einige Drehbücher auch geschrieben, Film und Fernsehen vor allem. Aber was dich auch schon in deiner Schulzeit anbegleitet hat und was du später auch erfolgreich gemacht hast, sind Comics. Du hast auch, das ist auch etwas, was uns verbindet. Du bist ja auch im Comic-Business ein bisschen aktiv gewesen als Texter, aber auch du hast deinen eigenen Comic-Verlag gehabt. Wie kam es denn dazu?
Naja, also den habe ich später gehabt, aber wir haben hier in Fulda, als ich 18 war, haben wir drei sehr schrägen Gestalten uns zusammengefunden. Das ging damals über Zack. Zack, das Comic-Magazin, was es jetzt heute wieder gibt. Aber damals war Zack eben das wöchentliche Comic-Magazin. Und da hatte ich dann irgendwie mal was geschrieben über meine Lieblingsserie Bruno Brasil. Und dann schrieb mir der Michael Hauers Petersberg zurück. Und dann traf ich, genau, dann habe ich meinen anderen Freund, Michael Möller, den habe ich dann in Fulda hier bei Upmoor gesehen, wie er sich Comics Anatomie eines Massenmediums gekauft hat. Ich habe das zufällig gesehen, der interessiert sich für Comics. Ich kannte den von der Verladung, von dem Ferienarbeiter im Kaliberg. Naja, und dann über diese Querverbindung haben wir uns zusammengeschlossen und dann irgendwann das Heft Menschenblut rausgebracht, Underground Horror. Das ist viele Jahre gelaufen und ja, das war dann damals die Zeit. Und später habe ich dann einen eigenen Verlag mit dem Michael Möller gegründet, Schwarzer Turm. Aber jetzt mache ich da eigentlich kaum noch was.
Es ist auch eine ganz andere Zeit gewesen. Die Faszination für Comics, heutzutage ist es omnipräsenter, dadurch auch, dass Comic-Helden in Anführungsstrichen ja auch in großen Hollywood-Filmen eine Rolle spielen. Aber Comics hatte damals auf jeden Fall ein ganz anderes Ansehen. Ich meine, er hat in Deutschland immer noch nicht das Ansehen, wie es jetzt in Belgien und Frankreich und so weiter hat oder auch in Amerika logischerweise. Aber du warst schon einer der Vorreiter im deutschen Comic, kann man so irgendwie auch sagen.
Ah, oh ne, das sind jetzt zu viele Lorbeeren. Also sagen wir es mal so, ich hatte natürlich bei Menschenblut ein wunderbares Forum, ungewöhnliche Geschichten zu erfinden. Unter anderem die Reihe Dr. Dippertz, wo ich dann mit verschiedenen wirklich geilen Zeichnern zusammen arbeiten konnte. Und da muss man einfach was sagen, was die ganze Zeit über wirklich ein großer Unterschied war. Beim Drehbuchschreiben, in der Drehbuchlandschaft, bist du Dreck. Ja, wenn du zur Tür reinkommst, dann kommt nur der Staub rein von der Straße. Wenn du aber als Szenarist für einen Comiczeichner arbeitest, dann bist du für den ein Grande. Ja, also wenn der sagt, hier, könnte ich da vielleicht was verändern auf seiner Zeit, dann zittert der schon, dass du das vielleicht nicht genehmigst. Aber die Comiczeichner, die haben eigentlich die Stories, die ich gemacht habe, immer wirklich hervorragend umgesetzt. Das Glück hatte ich dann im Filmbereich überhaupt nicht. Da war es völlig wurscht, was der Autor gedacht hat. Da die Regisseure gehen da über Wasser. Und deswegen muss ich sagen, habe ich eigentlich meine wirklichen Sachen, auf die ich stolz bin, eher im Comic-Bereich gemacht.
Dann lass uns doch einfach gleich mal bei den Comics bleiben und einen kleinen Sprung machen. Das war Muss Ende der 90er gewesen sein, da habt ihr den Schwarzen Turm Comic Verlag gegründet, von dem du gerade angesprochen hattest. Und das war ja gar kein so kleiner Verlag. Also ihr habt da schon, eine meiner Lieblingsserien, Horst, die du, glaube ich, auch geschrieben hast, gell? Die hast du auch geschrieben, fand ich fantastisch. Also ich wusste damals ja auch gar nicht, witzigerweise, dass Robby auch Horst Brack der Bestrafer ist.
Robby.
Robby.
Ja.
Robby.
Das war ja auch nicht beabsichtigt, dass ich so viele Identitäten hatte. Das hat sich ja so von selbst ergeben. Die Comics haben wir früher rausgebracht, als dann das Wrestling passiert ist. Und später konnte man dann mit so ein bisschen Erfahrung, ich meine, da war ich jetzt dann auch schon 40, als wir dann Horst und Alraune, das sage ich nur raunend, und vielleicht auch noch ein paar andere Geschichten gemacht haben. Dippers gab es auch als Serie. Und ja, das war dann schon wirklich, da konnte ich dann mehr so mich selbst verwirklichen, weil also jetzt diese Blutmetzeleien aus Menschenblut, das war eigentlich eher so, dass ich da reingerutscht bin. Das wäre jetzt nicht so also ich bin mit Leuten zusammen gewesen, die haben sich ständig Schlitzerfilme angeguckt, ne? Und ich weiß noch, wie ich sie erstmal Zombie gesehen habe. Also, wow, erstmal einen riesen Schock gekriegt. Und die anderen saßen da so entspannt und ich musste das erstmal verkraften, ja. Aber irgendwann war ich dann auch da drin.
An was ich mich auch erinnere, ich weiß nicht, ob es eine Graphic Novel oder sowas war, das war irgendwas mit Songs oder Geschichten über Subway to Sally, über die Band. Das kam auch
Ja,
bei euch im Verlag raus.
das kam auch bei uns. Da kann ich nun die Lorbeeren auch zum Michael Möller weiterschieben, der und die Olivia Fiebig. Die beiden haben da diese Kontakte gehabt und sind auch heute noch sehr umtriebig. Also der Schwarze Turm ist im Moment, wird von den beiden eigentlich überwiegend gemacht. Und es war jetzt ein ziemliches Zusatzgeschäft. Also ich habe da immer viel, viel Geld reingesteckt, weil die Zeichner können auch nicht umsonst arbeiten. Und Umsätze in dem Sinne machst du nur auf dem Comic-Salon in Erlangen oder wenn du vielleicht mal für Buchmesse in Leipzig bist. Aber ansonsten war es jetzt nicht so der große Geldbringer.
Wo wir gerade beim Thema Geld sind, dann lass uns den Sprung wieder zurück machen. Du hast ja auch während oder auch nach deines Studiums dann auch schon angefangen, Drehbücher auch zu schreiben, auch für Fernsehserien, wenn ich das richtig
Naja,
gelesen.
während meines Studiums ist es vollkommen richtig. Also ich habe natürlich, weil ich an der Filmhochschule Kontakt hatte mit Leuten und vor allen Dingen auch mit Leuten, die schon in der Branche was gemacht hatten. Da bin ich dann, habe ich mich natürlich dann beworben und habe dann auch mein allererstes Drehbuch war Der Andro Jäger, eine Vorabendserie vom WDR oder sowas, 25 Minuten. Und da habe ich also so einen Paten gehabt, der das mit mir zusammen dann verfasst hat. Und dann habe ich mich beim Bayerischen Rundfunk eben vorstellig gemacht und wollte denen eine Show anbieten, weil ich dachte, da könnte ich vielleicht was machen. Und da waren sie aber gerade eben in den Vorbereitungen für SketchUp und da hat der Redakteur mich gefragt, ob ich Sketche schreiben könnte. Und das klar war, wenn ich jetzt sage, nein, da gehe ich raus und habe keinen Job, also habe ich einfach ja gesagt, obwohl ich in meinem Leben noch nie einen Sketch geschrieben hatte und bin nach Hause gegangen, habe es ausprobiert. Den hat er dann mir abgekauft und dann wieder einen und noch einen und irgendwann war ich reich. Also für einen 20-Jährigen kriegst du von Sketch 2000 Mark. Also da, und damals war es ja noch so, du konntest Sketche schreiben, die waren 6 Minuten lang. Das ist heute undenkbar. Also ein Sketch, der 6 Minuten lang ist, deshalb wird auch SketchUp fast nicht mehr wiederholt, weil die Leute sagen, oh Gott, das sind 6 Minuten Sketche. Also nach 45 Sekunden spätestens ist der Zuschauer weg. Ja. Also jedenfalls, da habe ich dann regelmäßig für geschrieben. Ich habe für SketchUp, ich glaube, 99 Sketche geschrieben, die gesendet worden sind. Und das war natürlich ein schöner Start in den Job. Und die waren auch immer klasse. Die waren auch immer super gemacht. Wenn ich die gesehen habe, ich einfach mich nur gefreut. Das war aber das letzte Mal, dass ich mich gefreut habe. Weil nachdem sind Verfilmungen von meinen Sachen immer irgendwie so gewesen, dass ich gedacht habe, oh Grauen, oh Grauen.
Ja, was zum Beispiel noch dazu kommt, was Verfilmung angeht. Du hast mitgeschrieben, ich weiß nicht, ob du, oder geschrieben für Formel 1, den Film.
Ja, naja, da habe ich habe da nicht nur mitgeschrieben, ich habe da Fassungen geschrieben. Es war so, der Regisseur, den sie dafür hatten, der hat eine Fassung, die ich geschrieben habe. Ich habe, glaube ich, das Originalbuch geschrieben. Das ist aber auch lang her. Dann hat er das überarbeitet. Dann habe ich es wieder überarbeitet. Dann hat er es wieder überarbeitet. Dann hat er eine eigene Fassung geschrieben. Am Ende hat der Produzent aus uns bei unseren beiden Fassungen eine zusammengeschrieben. Deshalb stehen da drei Namen drunter. Und das war ja auch damals so. Und das war auch die Zeit, wo ich dann so mit Ingolf Lück in Kontakt kam. Mit Ingolf Lück, der mein ganzes Leben mich eigentlich begleiten sollte. Immer wieder haben sich unsere Wege gekreuzt auf seltsame Arten und Weisen. Und also da habe ich jedenfalls mein erstes Kinobuch gehabt. Und da gibt es auch eine hübsche Anekdote. Ich weiß nicht, ob ich die schon jemals erzählt habe. Jedenfalls der Falco, ne, hat ja mitgespielt, hatte eine Gastrolle gehabt. So, und es war mein erster Kinofilm. Ich saß da, ich war der Autor, Premiere. Und dann hatte Falco seine Szene und Falco saß zwei Reihen hinter mir. Und fing dann an, seine Szene zu moderieren, da immer rein zu quatschen und so. Und ich hatte ja das geschrieben, er hat es zwar gespielt, aber irgendwie war ich, der hat mich so genervt mit seinen Sprüchen, da immer lauter als rein, du hast gar nichts. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt halt mal das Maul, du Bänkelsänger. Daraufhin ist er aufgestanden und aus dem Saal gerannt und ward nicht mehr gesehen. Gott sei Dank hat niemand herausgefunden, dass ich es war, das hätte den Verantwortlichen nicht gefallen, der war ja natürlich Rang höher als ich.
Vielleicht für die Hörer mal ganz kurz, die jüngeren Hörer gerade, die beiden Formate nicht kennen. SketchUp war wirklich so eine Sketch-Sendung mit Dieter Krebs unter anderem, sehr erfolgreich damals im deutschen Fernsehen. Und Formel 1, das war ja eigentlich eine Musiksendung und dazu gab es dann diesen Kinofilm.
Gibt's da nicht auch gab's nicht lange Zeit dazu auch immer Musikmixe, die jeden genau. Monat rauskamen?
Gab immer so, ja.
Formel 1, was jetzt Bravo ist.
Sowas in der Art, kann man so sagen. So der Art wie die Bravo-Hits, die es später gab. Ich weiß nicht, ob es Bravo-Hits überhaupt
Bravo-Hits auch noch gibt. Bravo-Hits gibt's natürlich noch. Gibt's doch. Ja, wo lebst du denn?
Damals aber gab es die Formel 1, gab es wahrscheinlich auf MC, auf Musikkassette damals noch. Die kam nicht unbedingt direkt noch auf CD raus.
Ja, damals hat man noch auf Musikkassette seine Tapes geschnitten.
Einen anderen Film, den ich noch kurz erwähnen möchte, wo du auch mitgeschrieben hast, ist Cheese mit Harpe Kerkeling. Also das war diese Fernsehshow.
Serie, ne? Ja.
Fernsehserie.
Ja. Ja, das war, ich weiß noch, das war eine Zeit, in der ging es mir jetzt gar nicht besonders gut. Und dann war ich bei einer Bekannten, die damals auch schon bei SketchUp irgendwie was zu tun hat oder da in der Redaktion drin war, genau. Und dann sagte ich ja, also wenn ihr was habt, ich habe im Moment echt nicht viel zu tun. Dann sagt sie, ich wäre im Leben nicht auf dich gekommen, aber eigentlich bist du genau der Mann, den ich jetzt brauche. Weil sie hatten Cheese mit Happe Kerkeling gemacht, hatten eigentlich kein richtiges Konzept und hatten nach 4 Folgen waren sie ziemlich am Rande und haben dann mich an Bord geholt. Und dann habe ich dann mit Harpe noch die Sendungen 5 bis 12 gestaltet. Also ich als Autor und habe eigentlich sehr schöne Ideen beigefeuert, wie Harpe krönt sich zum König von Deutschland und so. Also da sind ein paar Sachen, haben ganz gut funktioniert und ich hatte mit Harpe eigentlich ein super Verhältnis, aber nicht so ein super Verhältnis mit seinem Freund. Der war irgendwie nicht so richtig gut auf mich zu sprechen, keine Ahnung wieso. Jedenfalls, Pape sagte dann, ja, wir bleiben in Kontakt, aber wir blieben nicht in Kontakt, was ein bisschen schade war, weil so die Zusammenarbeit hat eigentlich prima funktioniert.
Ja. Vielleicht kommt, gibt's ja irgendwann ein Wiedersehen, wer weiß das schon.
Ja, aber wir sind beide jetzt würdige alte Männer mit demselben Übergewicht übrigens. Und der Versuch, da Kontakt aufzunehmen, ist ganz schwer. Ich habe das mal probiert und da hat seine Agentur mich aber gleich in die Wüste geschickt. Also, was ich denn da wollte. Naja gut, das waren keine Wrestling-Fans.
Ja, aber von Übergewichten kommen wir jetzt doch auch endlich zu den Schwergewichten, über die wir auch irgendwie sprechen. Es gab die Sendung RTL auf RTL Plus Catch-Up. Da gab es schon einige Folgen mit Joe Williams, glaube ich, alleine als Moderator. Du bist dann irgendwie dazugekommen. Erzähl mal, wie es dazu kam.
Also der Redakteur, der damals SketchUp gemacht hat mit Dieter Krebs und Beatrice Richter und Iris Berben, der ist zu RTL gegangen als Unterhaltungschef. Und dann hat er dort dieses Wrestling gekriegt. Und wie jeder aufrechte Deutsche hatte er nicht die geringste Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Also genauso gut hätte man ihm ein Baseballspiel hinstellen können. Ja, also da hätte er genauso wenig gewusst. Und der Ben kam ja da vorbei und am Büro, als der sich das gerade angeguckt hat und hat das eben dann gesehen und gesagt, hey, das ist ja Jerry Lawler, den kenne ich aus meiner Kindheit und so. Und dann war der Jochen ganz froh, dass da einer war, der sich auskannte und hat gleich gesagt, du machst das. Ne? Und dann hatte er eben so die Idee gehabt, wie das eben so ist, wenn deutsche Redakteure denken, sie müssen jetzt amerikanisches Kulturgut auf Teutonisch übersetzen. Also wir brauchen ein Rahmenprogramm, damit klar ist, dass das Quatsch ist. Also wir müssen zwei Spielfiguren haben, am besten eine übergewichtige Frau und ein dünnes Männlein. Und die übergewichtige Frau findet diese Typen alle ganz toll und das Männlein hasst die alle und die Frau macht dann die Griffe auf dem Bett nach, und das sollte dann quasi als Rahmenprogramm für diese ganze Wrestling-Nummer laufen. Da er aber Gott sei Dank genug andere Baustellen hatte, hat er mich ja eben dazu geholt, damit das ungefähr so läuft. Hat sich dann nicht weiter darum gekümmert und ich habe dann zum Ben gesagt, du pass mal auf, lass uns das doch so machen wie Vince McMahon und Jesse Ventura. Also das kannte ich dann inzwischen schon. Jesse rechtfertigt die Schweine im Ring und Vince damals noch aufrechter Sportreporter mit klarem Blick. Und dann haben wir das genauso gemacht und ich wurde dann Horst Back der Bestrafer und der Ben wird nicht müde, das zu bereuen, dass er den Aufrechten gegeben hat, weil irgendwann hat er es echt satt gehabt und wollte auch mal, wollte mal turnen. Wir waren auch wir hatten den Turn schon im Kopf, aber dazu ist nicht mehr gekommen.
Ben Brumfield, ja, alias Joe Williams, so, das war auch sein Künstlername, Joe Williams. War nicht sein richtiger Name, genauso wie Horst Brack auch nicht der richtige Name, weil das dünne Männchen ist quasi geblieben, aber die dicke Frau wurde ja ein Jesse the Body Ventura in Deutsch, aber bist doch anders. Optisch hast du dich schon, war das schon so ein bisschen dein Vorbild, oder?
Na gut, ich habe mir natürlich das Kopftuch aufgesetzt und den Schnurrbart auch, ja. Also das da habe ich mich schon sehr ans Original gehalten. Der Rest der Ausstattung ist dann ein bisschen so der Kostümbildnerei von RTL zu die haben das dann sich so ausgedacht mit dem, wie es heute so schön heißt, Mozart-Hemdchen. Und dann waren wir da auf Sendung und haben auch, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben auch die ersten 10, 15 Sendungen, das war schon ein bisschen, also wenn man heute sowas sehen würde, würde man sich schon aufregen, da wieder Deutsche, die versuchen irgendwie internationalen Standard zu bringen, aber wir haben uns dann so irgendwann reingekaspert in die Sache.
Richtig reingekrooft, also hat unglaublich super harmoniert, muss man sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Habt ihr das improvisiert auch oder war da viel geschrieben oder wie kam es zu den
Kommentaren? Ich schwöre, ich habe keinen Stift in die Hand genommen. Also das war, da muss man sagen, also Ben ist ein wahnsinnig genialer Zuspieler. Also der hat das nicht zu viel gemacht, nicht zu wenig. Ich habe ja in der Folge immer wieder auch Situationen gehabt, wo ich mit anderen auch Horst Brack und der Gute spielen wollte. Das hat nie richtig gut funktioniert, weil entweder hast du jemanden, der versucht dann so richtig gegenzuhalten, der gar nicht kapiert, dass es ein Teamwork ist. Und dann geht das nicht. Aber der Ben war immer so, dass er mir Raum gelassen hat. Und dann wirklich ein unglaublich gutes Gespür hatte, wann er rein musste und wann er auch mal was austeilen konnte. Und das hat irgendwie, da haben wir Glück gehabt, das hat einfach zwischen uns beiden super funktioniert. Und dann war auch vieles einfach impromäßig. Manchmal haben wir Sachen abgebrochen und da haben wir gesagt, hier, machen wir so und so und so. Und dann haben wir es vielleicht nochmal angesetzt, ja. Aber ich habe auch zum Beispiel manchmal gesagt, du sagst dann das und dann halte ich die Klappe, so weil es war wichtig, dass nicht nur Brack die letzten Worte hat, sondern auch hin und wieder mal Williams gewinnt. Kleinerer Prozentsatz, vielleicht 30%, aber das sonst hat es keinen Spaß gemacht. Ne? Wenn das also ein bisschen wie Ernie und Bert. Und irgendwann war das so, also da hätten wir im Schlaf 10 Stunden lang Moderation machen können. Jetzt du zu 70% alle senden können. Das ist immer irgendwie aus dem Moment heraus, das war schon gut, ja.
Auch für die Hörer, die es nicht wissen, bei Catch-Up gab es ja die alten NWA-Sachen beziehungsweise frühen WCW-Shows zu sehen. Ihr habt ja selber auch produziert die Sendung und hattet ja ziemlich Narrenfreiheit irgendwie auch bei RTL Plus. Ja? Ihr konntet ja im Grunde machen, was ihr wolltet.
Ja, es war noch in den jungen Jahren, wo alle halbe Jahr der Unterhaltungschef gefeuert wurde. Und immer wenn der neue Unterhaltungschef kam, sahen wir den einmal, als er die Runde gemacht hat, zum Begrüßen. Die hatten alle natürlich von Wrestling überhaupt keine Ahnung, hatten alle Dringenderes zu tun an anderen Stellen. Unsere Sendung war ja, wir hatten keine Werbung, das heißt, es gab jetzt niemanden, der gesagt hat, hier bessere Quoten oder so. Wir wurden einfach gesendet und fertig. Und unsere Quoten waren ja ordentlich, da gab es also gar keinen so einen Handlungsbedarf und deswegen konnten wir tatsächlich machen, was wir wollten. Und der Ben hat dann eben auch das Geld so zusammengehalten, dass er dann eine Reise nach Atlanta von uns finanziert hat. Da hat er erstmal das Geld ausgegeben und als sie dann bei RTL gesehen haben, dass wir in Amerika waren für die Sendung, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil es war ja wohl nicht drin, dass das hier für so eine Sendung die Leute nach USA fliegen. Aber der Ben hatte das einfach mit seiner Art und Weise gut gemacht und wir hatten deswegen, und das war wirklich einzigartig, wir hatten richtige amerikanische Superstars, mit denen wir Interviews gemacht haben. Sting, also das war schon wirklich klasse, ja. Und also wir haben natürlich auch die deutsche Wrestling-Szene, mit der hatten wir auch ziemlich schnell Kontakt. Also der René Lassatès hatte sich gemeldet. Ja, das Einzige sehr schnell begriffen, dass da vielleicht er so ein bisschen sich da etablieren könnte. Und dann haben wir den natürlich sofort so Fede, Brack, Lassatès aufgebaut. Das war schon alles so. Es gab keinen, der da gekommen wäre und hätte uns gesagt, Moment mal, was macht ihr da? Hat niemand gemacht. Das Einzige, was war, wo wir Ärger gekriegt haben, als uns dann plötzlich war eine Regisseurin da. Wieso kriegen wir jetzt eine Regisseurin? Und wir haben der dann versucht zu sagen, also wir machen die Sendung selber, weil Regie machen wir selber. Wir brauchen jetzt nicht jemand, der uns von außen da Einsatzbefehle gibt, ja. Und vielleicht auch jemand, der völlig wrestlingfremd ist. Und das hat sie gar nicht verstanden und ist dann zum Produktionsleiter gelaufen und hat uns angeschwärzt und dann mussten wir antanzen. Und hat der Redaktionsleiter gesagt, Herr Hahn, haben Sie schon mal Regie gemacht in Ihrem Leben? Ja, ich war auf der Filmschule, ich habe mehrere Kurzfilme gedreht, zwei davon sind mit Preisen ausgelobt worden. Da wusste er nicht, ne? Haben die Hausaufgaben nicht gemacht, war natürlich alles Pillepalle, das waren Hochschulfilme, deshalb konnte man mich jetzt nicht als großen Regisseur bezeichnen, aber ich weiß noch, wie es ausgegangen ist, irgendwann musste sich die Regisseurin da so ein bisschen, die musste Kreide fressen. Ich habe gesagt, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir jetzt professionell arbeiten und zusammenarbeiten, wie das Profis machen und so, dann hat sie, also dann sind wir da rausgegangen. Ne? Ich habe gezittert am ganzen Leib und Ben hat mir auf die Schulter gefasst. Das ist so super gemacht. Ben hat den guten Bullen gespielt, ich habe den bösen Bullen gespielt. Ich war immer total wie Brack, ja, völlig auf Angriff. Ja, was der gemacht. Und Joe, ganz gut. Also wir so. Ja, jedenfalls, das war ein denkwürdiger. Das war das einzige Mal, als wir Ärger gekriegt haben. Ansonsten haben wir nichts gehört, bis wir abgesetzt worden sind. Ne?
Du hast gerade René Lassatès angesprochen. Der war ja dann auch ein gern gesehener Gast in euren Sendungen. Das ist ein Superstar, Wrestling-Superstar in Europa gewesen, gerade auch in Deutschland sehr aktiv. Da gab es ja wirklich eine richtig kleine aufgebaute Fehde innerhalb eurer Show, die hat sogar zu Matches geführt. Ich kann mich an eine Teer- und Federung, ich glaube, deiner Person in der Folge erinnern. Da ging es ja hin und her zwischen euch beiden. Das war eine richtige Fehde.
Ja. Ich weiß noch, es gab einen Überfall, René kam mit zwei seiner Aktiven und dann haben sie mir gesagt, okay, ich trete dir jetzt auf den Kopf, halt den Kopf starr, sonst tut's weh. Und man lernt ja mit seinen Fehlern, also jedenfalls beim ersten Mal habe ich den Kopf nicht starr gehalten, bin voll mit der Birne in den Estrich da rein. Und beim nächsten Mal habe ich den Kopfstand starr gehalten und dann ging es auch. Ja. Und Ben hat eine Torte ins Gesicht gekriegt und die hat ihm fast die Nase gebrochen. Also das, der hatte den nächsten Tag ein rotes Gesicht. Also es ist schon echt heftig, was da an, also das ist alles eben Physik. Ja. Also Aktion gleich Reaktion. Du kriegst was ab, das lässt sich nicht vermeiden. Ja, aber die Sachen haben totalen Spaß gemacht. Wir durften halt keine Federn verwenden, also diese beim Teeren und Federn. Da haben wir jetzt Sirup genommen und Cornflakes, weil ich wollte ja Federn haben, aber da hat der Studiotechniker gesagt, das geht nicht wegen der Feuergefahr, weil die Federn fliegen dann hoch und brennen dann irgendwann in den Latüchten da. Also das ging nicht und haben wir uns so beholfen. Und ich weiß noch, was Horst, was René sagte, das ist das Ende von Horst Brack. Ja. Sehr schön. Also man muss einfach sagen, der René war der fürsorglichste von allen. Ne? Also wir haben ja gekämpft in Bremen, in Hamburg, in Hannover. Also entweder waren wir als Referees drin, ich habe ja auch Kämpfe gemacht und da muss man schon sagen, also beim Kampf in Hamburg gegen René, da haben die schon echt sehr, sehr gut auf mich aufgepasst.
Du hast ja auch nicht die Wrestling-Ausbildung in dem Sinne gehabt. Also wie war es denn für dich, dann im Ring zu stehen gegen einen gestandenen Wrestler? Wie
ja, hast du das durchhalten? Ja, das war eigentlich gut, weil ich war schon von früh auf interessiert an Actionfilmen und habe auch in meiner Filmhochschulzeit überwiegend Sachen gemacht mit Action drin. Also in meinem ersten Film kam ein Schwertkampf vor, in meinem zweiten Film gab es eine Karateschlägerei und eine Schießerei und im dritten gab es eine Autojagd und eine Wirtshauskeilerei, weil ich mochte Action schon immer gerne. Und die haben dann gesagt, der Peter William hat gesagt, ja, also naja, mit Auftritten im Ring ist schwierig, weil die Gaijins, die Außenstehenden, du kannst mit denen einüben, was du willst, du stehst dann im Ring, die wissen nichts mehr. Ne? Aber das konnte ich sagen, das war nicht so. Ich fand das super. Also da im Ring zu stehen war super. Ich war nur leider nicht so ein Athlet, wie ich gerne gewesen wäre. Also als ich einen Dropkick machen wurde, habe ich den Steve Wright gegen den Oberschenkel getroffen. Das hat er mir nachher gesagt, du hast ihn hier getroffen. Ich wollte ihn natürlich so Stern und Mitschiffs wollte ich ihn erwischen. Aber war ich einfach nicht der Typ für. Ja? Also war auch viel zu empfindlich. Also wenn der Schläge ausgeteilt hat, dann hatte ich nachher so heftige blaue Flecke und stellenweise Prellungen. Also es wäre kein Lebensjob für mich gewesen.
Das glaube ich. Das ist ja wirklich auch eine Mammutaufgabe, so als gestandener Wrestler im Ring zu stehen. Sowas. Aber das war schon wirklich unterhaltsam und das hat ja auch beim Publikum hat das ja auch für Furore gesorgt, als du da im Ring gestiegen bist.
Es gab ja dann auch wirklich verrückte Sachen, wie zum Beispiel diese Fußballergeschichte, dass dann Wrestler gegen Fußballer, Damenfußballer, der vom TSV Sachsen Rost, dann haben wir also gegen die Frauen gespielt. Ja, einige von den Wrestlern barfuß. Der einzige, der spielen konnte, war Fit Finlay und ich war auch ganz ganz energisch, aber das waren eben Bundesliga Frauen, die waren schon schnell und stark und hatten natürlich doch den Ehrgeiz, uns Burschen Bescheid zu geben. Das Gute war natürlich, dass dann so die Typen wie August Smiesel, ne, der war ja damals mit dabei, der August Smiesel hat sich dann einfach so eine Torschützin gepackt, ne, und hat die einfach in den Schlamm gesteckt. Der Schiedsrichter hat das ein bisschen zu ernst genommen, hat dann rote Karten verteilt, dann wurde der auch in den Schlamm gesteckt. Also die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen und das Spiel ist 17-1 für die Frauen ausgegangen. Das eine Tor haben wir deswegen geschossen, weil wir am Ende etwas besser standen, denn mit jedem Gegentreffer ab dem 8-0 hat der Veranstalter einen Wrestler mehr aufs Feld geschickt. Am Ende standen wir dann 22-11. Und nachher ging es dann gemeinsam unter die Dusche. Das heißt, wir sind unter die Dusche gegangen und die Frauen haben gesagt, was soll das? Normalerweise duschen wir da zusammen. Also, dass es gemischt geschlechtliche Matches gibt, war nicht üblich. Und dann haben die Frauen sich da wirklich gedacht, also jetzt gehen die Typen da unter die Dusche, sollen wir jetzt warten, bis die da weg sind? Ne? Das haben sie nicht eingesehen und kamen dann auch. Und dann ging es aber richtig ab. Dann wurden die eingeseift. Also da wurden die Wrestler echte Gentlemen und haben ihnen geholfen, dass sie ganz sauber werden. Werde ich nie vergessen. Eins der Highlights meines Lebens.
Den Rest müssen wir leider hier rausschneiden, aus dem Fall, wenn nicht weitergeredet.
Nein, den Rest gab es nicht.
Okay. Du hast gerade noch einen Namen erwähnt, den ich gerne ansprechen möchte, den du bereits schon angesprochen hast, wie gesagt. Und zwar Peter William, der ist ja auch ein gern gesehener Gast dann bei euch in der Show gewesen, den man ja auch in Deutschland kannte, später auch noch länger kommentiert. Aber bei euch hat er auch ein paar Shows mitkommentiert und da hattet ihr auch eine gute Verbindung.
Also Peter William war einer von den Leuten, die wirklich über den Tellerrand geblickt haben, der Weitsicht hatte. Der war auch sofort tauglich zum Moderieren. Der musstest du nichts beibringen. Der war einfach stark und hat auch den richtigen Ton getroffen. Deshalb haben wir ihn gerne genommen. An der Stelle muss ich allerdings sagen, der für mich beeindruckendste Gastmoderator, den wir je hatten, war Klaus Kauroff. Also Der ist ein Komiker vor dem Herrn gewesen. Ich hatte niederknien. Auch wenn ich Jahre später das sehe, was er da gemacht hat. Also das war unfasslich. An dem ist wirklich ein großer Schauspieler verloren gegangen. Der war klasse. Der war einfach nur klasse. Ja, wir haben ja einige gehabt, mit denen wir dann moderiert haben. Aber Peter William war eigentlich derjenige, der am öftesten da war.
Klaus Kauroff, auch eine wirklich eine Legende im Wrestling, auch ein einzigartiger Charakter. Es gab ja vor ein paar Jahren eine Biografie über ihn, ein sehr interessantes Buch, auf jeden Fall. Ich glaube, der ist optisch ein bisschen so, ich habe den schwarzen Bart irgendwie, keine Ahnung, vielleicht könnte ich ja optisch ein kleiner Klaus Kauroff sein, weiß ich nicht. Schau mich mal an. Nee, gell?
du könntest dieser irische Typ sein. Wie heißt der denn gleich?
Der Seamus.
Seamus.
Ja, Seamus. In Rot vielleicht, genau. Weil aufgrund meines Iros, das stimmt. Ja. Das könnte auf jeden Fall so sein.
Ja, also ich denke bei dir eher an Seamus. Okay. Und ich liebe es, wenn Seamus immer dann die Leute so über das Ringseil beugt und dann immer so vorne auf die Brust draufhaut. Sehr, sehr schön.
Genauso würde ich es machen, wenn ich in eine Schlägerei geraten würde. Das ist, glaube ich, eine gute Aktion.
Und wie oft hast du denn so Schlägereien schon erlebt?
Ist ja noch nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob die Aktion auch in der Schlägerei
ist. Ich habe schon Schlägereien erlebt. Und ich habe die meisten gewonnen, obwohl ich der totale Schisser war, aber ich war immer ganz gut im Judo.
Okay, das ist wahrscheinlich dann ein Geheimtipp, wie man Schlägereien rauskommt. Judo lernen.
Was auch wirklich lustig war, damals, als wir in Hannover waren, diese Fußballergeschichte lief, da gab es dann auch noch eine Präsentation, da sollte irgendwie Kampfsport, eine Frau, ich sollte im Ring gegen eine Frau kämpfen, die also Taekwondo gemacht hat und die gesagt hat, aber jetzt richtig, ne? Und das war ein Federgewicht, ne? Also ich hätte nur nach vorne umfallen müssen, da wäre die ein Fettfleck gewesen, ja? Also was hat die denn gedacht, dass ich dann, also jedenfalls habe ich da so ein bisschen mitgemacht. Und zu diesem Zeitpunkt war dann auch die junge Miss Niedersachsen oder keine Ahnung, schlag mich tot, war Verona Feldbusch. Als ganz junge Dame stand daneben, ich habe später ein Foto gekriegt, dass ich daneben der stehe und moderiere. Aber ich schwöre dir, keine Erinnerung mehr dran gehabt. Damals war sie auch noch ganz leise.
Ja, Verona Feldbusch, spätere Verona Poth, von der hört man heutzutage eigentlich auch nichts mehr da.
Ja, die ist ja schlau geworden, die macht jetzt eine Familie, warum soll sie sich da aufreiben? Ne?
Lass uns nochmal kurz auf einen USA-Ausflug zu sprechen zu kommen. Du hast gesagt, Ben hatte Geld, gut gehaushaltet mit dem Geld, und ihr konntet nach Amerika reisen und habt da wirklich Interviews mit einigen Wrestlern gehabt. Du hast Sting angesprochen, ich glaube, ich kann mich an Sid Vicious erinnern, ich kann mich auch an Interviews, auch mit den Freebirds, kann das sein? Ich
weiß Freebirds, nicht. Fabulous Freebirds, grandios, also... Du stehst neben diesen Leuten und dann sagen die immer, also die Verantwortlichen haben uns gesagt, sprich die ja nicht auf die letzten Kämpfe an, die wissen gar nichts mehr, die sind alle doof. Ja. Aber Tatsache war, ich habe da keinen Doofen getroffen. Also selbst Sid Vicious, ne, der tauchte dann da auf, ja, musste, der war total mies drauf. Und weil er da hingestellt worden ist, mit den Deutschen Interviews zu machen, ne, und er tauchte da echt mit einer Scheißlaune auf, und dann habe ich ein Interview mit ihm gemacht, ne, und dann habe ich irgendwie so einen Scheiß erzählt, und irgendwann musste er selber in der Szene drüber lachen, weil das so absurd war, ja, und dann ist er aber aufgetaut und hat mir erzählt, ja, er wird ganz gerne mal nach Deutschland kommen und dort kämpfen und so, also das kam dann schon zu solchen interessanten Unterhaltungen, aber Wild Eyed Sazan Boys, Junkyard Dog und Paul E. Dangerously. Wir haben eine ganze Sendung mit Paul E. gemacht. Ja. What? You can say fuck on TV? Oh my God! Und dann hat er losgelegt. Also es war schon sehr... Paul E. Dangerously war wirklich... der hat irgendwie da seine Freizeit verbracht. Das macht er wohl heute noch.
Ja, der ist ja Paul Heyman heute am Mic auch immer noch fantastisch, auch wenn man vielleicht die Promos von Brock Lesnar immer wieder die gleichen sind, die er führt, aber der war schon am Mikrofon immer toll einfach. Also das ist schon ein besonderer Charakter gewesen
im Wrestling. Ja, ja. Nee, der hat halt einfach gute Laune verbreitet, das muss man sagen, interessanter Typ. Wen haben wir noch gehabt? Also wir hätten Ric Flair gehabt, aber als Ric Flair kam, da haben wir gerade mit Sting geredet und Ric Flair wollte nicht auf Sting warten, dass er da hätte warten müssen, das war dann unter seiner Würde, das habe ich auch verstanden. Also das wäre der Professionalität etwas zu viel gewesen. Und naja, also jedenfalls war das wirklich ein tolles Erlebnis. Eigentlich mal insgeheim waren wir ja Fans, ne? Wir konnten da mit unseren Idolen da sprechen. Und genau, Doom hatten wir auch. Das waren zwei Kerle, Mensch du. Also wenn die sich in den Arm genommen hätten, ich wäre dazwischen gewesen, dann hättest du mit mir einen Brief frankieren können.
Ja, du, Ron Simmons und Butch Reed, damals noch als maskierte Dooms, gell?
Die waren dann schon entmaskiert, waren das erste schwarze Weltmeister-Tag-Team. Also das war da schon richtig. Und Theodore Long, ehemals seriöser Ringrichter, also der war auch sehr, sehr... Der ist auch sehr aufgeblüht als Heel-Manager, das muss man sagen.
Ja, später ja noch General Manager bei der WWE oder WWF damals auch eine große Rolle gehabt, Teddy Long. Also der aus dem ist auch was geworden. Und Ron Simmons war ja auch der erste farbige WCW-Champion dann später. Ja. Das war ja im Singles-Bereich sogar auch. Ich habe mal gelesen, dass ihr, als ihr dann in Amerika ja, erschienen seid bei der WCW, die doch ein bisschen überrascht waren, dass ihr plötzlich da wart. Weil das, glaube ich, nicht so ganz abgesprochen war. Ihr seid einfach da aufgetaucht, war das? Ist das richtig?
Nein, das war nicht so. Also, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen mehr Bens Beritt gewesen, weil die Logistik hat er gemacht. Ich habe nur das Flugticket gekriegt, bin rübergeflogen. Es war dann tatsächlich so, ich habe dann mit einem gewissen Wayne Coulter geredet, der da für die WCW gearbeitet hat. Also, es ist nicht WCW, oder? NWA.
NWA ist quasi der Teil, aus dem die WCW dann entstanden ist.
Also war schon cool. NWA, genau. Und ich glaube, die hießen dann, die hatten dann schon so ein Label WCW, da haben wir vormoderiert, ja. Also jedenfalls habe ich dem erzählt, Leute, wir kriegen hier in Deutschland nur Jobberfights. Wir haben nichts, kein gescheites Material. Ihr liefert die ganze Zeit Jobberfights, die ganzen Großveranstaltungen, um die es eigentlich geht, ja, gibt's bei uns nicht. Und ich irgendwie gesagt, schickt doch mal gescheites Material rüber. Ihr müsst doch den Leuten Stoff liefern, damit sie überhaupt an die Nadel kommen können. Du kannst doch nicht Bonbons verteilen und dann sagen, ja, die haben leider keinen Zucker, aber irgendwann, es gibt welche, die haben Zucker. Ja. Jedenfalls hat der Typ dann gedacht, die sind jetzt richtig heiß. Und dann haben sie den Preis hochgesetzt für die Jobberfights, ja. Dann hat der Ben mich angerufen und gesagt, Horus, verhandelst du mit den Amerikanern? Ich sage, nein, ich verhandle überhaupt nicht mit den Amerikanern. Ich habe nur gesagt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, wenn wir hier keine Pay-Per-Views haben, die es nicht gab, weil es einfach kein Sky gab, gar nichts, ja. Es kommen keine Großveranstaltungen zu uns rüber. Es wird nur das gesendet, was in Amerika wirklich unter Ausschuss zu sehen ist, ja. Das kriegst du heute kaum noch zu sehen, so Jobberfights. Es gibt bei 7, Max 7, ne?
Pro 7 Max, ja. Gibt selten. Jobberfights sind halt selten geworden heutzutage, ja. Dadurch, dass in den Shows, man will halt die Stars zeigen und Jobberfights sind höchstens mal, um noch so einen Star aufzubauen.
Ja.
So.
Also jedenfalls, damals war es dann schon so, dass klar war es lustig, wenn du die Sheepherders gesehen hast, ne? Die späteren Bushwhackers. Hat natürlich Spaß gemacht und die ganzen Leute, die Ketchup geguckt haben, haben sie deshalb geguckt, weil es trotzdem auch lustig war. Es gab ja gar nichts zu sehen. Ne? Also da war man ja froh, wenn man wenigstens das Zeug gekriegt hat. Aber wir haben das nicht mehr erlebt, dass dann irgendwie Großveranstaltungen oder sowas, so Starcades oder Clash of the Champions oder sowas, war immer ferne Science Fiction. Ja, da hatte der Carsten Schäfer und die Tele5-Combo, die hatten das besser. Die hatten dann wenigstens auch mal ihre WrestleManias und sowas, worüber sie berichten konnten. Das hatten wir alles nicht. Aber dafür konnten wir dann eben auch mal hier in Deutschland so ein bisschen auf die Fans eingehen, konnten dann da in Epstein so eine Fan-Convention, konnten wir da mal von berichten und so. Das wäre bei denen nicht denkbar gewesen.
Ja, die hatten da striktere Richtlinien und die haben im Vergleich zu euren improvisierten Moderationen ja in der Anfangszeit zumindest schlecht vom Blatt abgelesene Moderationen gehabt in ihren Shows.
Aber jetzt sag mir mal was. Also jetzt musst du mir erklären. Ich habe heute Morgen mit meiner Frau davon gesprochen. Ne? Ich sehe... Die deutschen Moderatoren, sitzen die tatsächlich bei WrestleMania ringside?
Die sitzen bei den Großereignissen mittlerweile ringside auch, ja.
Ja, tatsächlich okay. Und was ich nicht kapiere ist, weißt du, da gibt es so wirklich abgefahrene Moves. Ich behaupte, es gibt weit über 1000 Wrestling-Moves. Weit über 1000, weil auch manche kriegen ja, weißt du, was ein Reverse-Kick ist, ne? Das heißt dann bei Shawn Michaels Sweet Chin Music, ja? Und das heißt, jeder Griff hat dann auch noch Überbegriffe oder Unterbegriffe, ja? Und dann kommt da irgendwie so ein ganz abgefahrener Griff, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, und der Moderator sagt wie aus der Pistole geschossen, Power Drive Elbow, ja, oder sowas. Und ich denke, das kann nicht wahr sein, ich bin nicht fertig. Die können doch nicht so Spezialisten sein, dass sie also alle diese 1300 Moves so parat haben, dass sie sofort aus der Pistole schießen, so wenn es gerade passiert ist.
Na, die sollten schon relativ viele Moves vom Namen kennen, wenn sie da als Kommentatoren auch arbeiten. Aber sicherlich, die kriegen ja auch vieles schon vorher gesagt, was für Moves teilweise auch passieren werden, sicherlich. Das glaube ich schon, dass sie das vorher
also
gesagt
haben. Das muss es sein, weil ich meine, das hat mich total deprimiert. Ja, ich meine, wir noch mit unserer guten alten Bahnschranke und
der Clothesline, genau,
den Kopfstaucher so und was. Also,
aber man muss auch dazu sagen, dass die deutschen Kommentatoren früher, die sind immer eingeflogen worden, tatsächlich zu den Großereignissen damals, ja, in diesen Ringside sitzen. Aber mittlerweile hat man ein Kommentatorenteam zusammengestellt, die auch in Amerika wohnen quasi. Die deutschen Kommentatoren kommentieren von den Großereignissen nur die Großereignisse und für ProSieben Max, für die Sendung, hat man da die andere Kommentatorenteams quasi. Und
Carsten Schäfer wohnt jetzt in den USA?
Oh, ich glaube, der ist ja auch gar nicht mehr für die Wochenshows, kommentiert die gar nicht mehr, sondern kommentiert wirklich nur noch die großen Ereignisse mit den beiden Jungs.
Carsten Schäfer hat schon viel zu viel Sendezeit gehabt. Also weiter.
Genug über Carsten Schäfer. Lass uns nochmal zum Catchnut zurückkommen. Wir haben eine Sache noch gar nicht angesprochen, die für viele das eigentliche Highlight auch der Catch-Up-Shows war. Und zwar gab es irgendwann die Interviewreihe, die von dir gehostet wurde, vielleicht in Anlehnung an das Piper's Pit oder ähnliche Interviewsegmente. Es gab irgendwann den Prax Branger, wo du wirklich Promis aus Deutschland eingeladen hattest. Wie kam es zu der Idee und wie kam der Kontakt zu den ganzen Prominenten in einer Wrestling-Show?
Ja, also man muss natürlich zugeben, wir haben da Kontakt gehabt mit vielen von den Leuten, die da hinter den Kulissen was gemacht haben. Da ist der Wolfgang Stach, der Bernd Frenz, nicht Bernd Frenz, Bernd Model, Uwe Fruth, wer war noch dabei? Also da waren eine ganze Menge Leute, die da so im Hintergrund so auch Fanpostillen gemacht haben und so die WFA-News rausgebracht haben und so. Und dann lag es irgendwann schon auf der Hand, dass man solche Segmente wie eben Piper's Pit auch mal guckt, ob man es übernimmt und damit die Sendung so ein bisschen auflockert. Und ja, ich meine, die Stars sind dann für 1000 Mark, war es ja noch damals, Mark, sind die dann gekommen und manche kannte man, die der Krebs habe ich gekannt, andere wurden dann irgendwie über die Connections vom Sender geholt. Aber dann hast du eben so Urgesteine gehabt wie Wolfgang Völz. Ne? Das war dann eben auch so, wie du jetzt hier sagst, du warst ja als Kind Fan. Aber ich war als Kind Fan von Raumschiff Orion. Ja? Und dann sitzt Wolfgang Völz, Mario De Monti vor mir. Und der war so klasse. Also das war eigentlich mein schönstes Lieblingsmoderatorenerlebnis, das ich hatte. Oder auch Trude Unruh von den Grauen Panther. Ich glaube, die lebt auch nicht mehr, oder?
Ich glaube, die lebt auch nicht mehr, nein.
Nein, also Ina Deta, ich weiß nicht, welcher Manager sie gezwungen hat, herzukommen. Sie tat mir im Nachhinein leid, weil das war eigentlich wirklich alles unter ihrer Würde, was da so stattgefunden hat. Aber war unser hübschester Gast, also und hat sich da auch gut geschlagen, muss man sagen. Diese ganzen Geschichten waren dann so, ich habe eine Bekannte von mir, die ist auch Schauspielerin gewesen, geholt und wir haben dann losgelegt und wenn du dann Leute anfeindest, so vor laufender Kamera, kann das so eine Eigendynamik kriegen. Es kann sein, dass es gar nicht gut kommt. Ja, also das ist auch so eine Geschichte, das kann man nicht so eben machen. So hier Karl Dall, jetzt frotzeln wir sie mal alle. Du brauchst die gegenüber, die das nicht in die falsche Kehle kriegen. Wir hatten auch einen Schauspieler da. Ich komme jetzt auf den Namen nicht.
Ich kann mich an Hannes Jennecke
erinnern. Genau, das wollte ich ansprechen. Hannes Jennecke konnte mich danach nicht mehr leiden. Der hat sich mit Ben prima verstanden, aber mit mir konnte er nichts mehr anfangen. Der war auch irgendwie von seinem Management dazu verdonnert worden, daherzukommen und kriegte dann von mir Frechheiten an den Kopf und der war dann pissed. Ja? Also das hat dann nicht so richtig gut funktioniert. Während dann wieder auf der anderen Seite Ingolf Lück. Ingolf Lück kannte ich ja von früheren Zeiten. Er kam dann in die Show und es muss ich sagen, ich knie heute noch vor dem nieder. Ich habe gesagt, kann ich dich dann ohrfeigen und so? Und er sagt, ja, da habe ich Ingolf Lück in der Sendung geohrfeigt und er so, hey, hat mich geohrfeigt, habt ihr das gesehen? Und so. Also, dass jemand das mit sich machen lässt, das ist wirklich der Gipfel der Professionalität, weil, also, sorry, sie sind ja alle irgendwie eitel, ne? Aber sich in der Fernsehshow von jemandem ohrfeigen zu lassen und dann sagt der andere so, ich hoffe, ich habe es in ihrem Sinne getan, tschüss. Ja, also, Grüße an den Ingolf, der hat das wirklich ganz großartig gemacht.
Du hast ja eine Reihe von Promis da gehabt und du hast ja wirklich richtig beleidigt. Ich habe Hannes Jenicke gerade angesprochen, das hat man richtig gemerkt, dass ihm dass es sich da nicht wohlgefühlt hat und dass er das nicht mochte, was da gerade passiert ist.
Also ja, bei manchen ging es ein bisschen. Also es sind nicht alle Bugspranger wirklich gut. Gut waren die, wo die Gegner stärker waren als ich. Also zum Beispiel Ron Williams. Ne? Ron Williams, der hat mich richtig zur Sau gemacht. Und das war gut. Das war fürs Publikum ja auch klasse. Oder Martin Semmelrogge. Grandios, weil das ist ein richtig guter Gesprächspartner, der ist auch nicht in Verlegenheit zu bringen und so. Das hat dann auch Spaß gemacht. Und ja, manchmal war da ein bisschen Leerlauf, als ich dann den Ben selber dran hatte, dann das hat nicht so gut funktioniert. Ne?
Also ich muss sagen, du hast jetzt gerade Ottfried Fischer, muss auch noch erwähnen, der war auch noch mal dabei.
Ottfried Fischer war natürlich auch
fantastisch. Super. Aber du hast gerade drei meiner Lieblingspranger, meine drei Lieblingspranger angesprochen. Und zwar das mit Martin Semmelrogge war fantastisch, mit Ron Williams war super, habe ich geliebt. Aber das, was du jetzt kritisiert hast, das mit Joe Williams selber als Gast, das ist mein absolutes Lieblingspranger. Ich habe das geliebt, ich fand das fantastisch. Ich habe das, glaube ich, 20 Mal gesehen. Und ich kann mich noch an die Aussage erinnern, irgendwie so, als Joe Williams sagte, ich kenne niemanden, der schneller isst als ich oder essen kann als ich. Irgendwie so habt ihr darüber geredet und ich habe mich da voll angesprochen gefühlt. Ich fand das ist mein Lieblingsbrackspanger.
Na gut, okay. Also da will ich gar nichts dagegen sagen. Es ist auch schön, wenn man das noch gucken kann. Aber es, sagen wir es mal so, es wäre schon nicht schlecht gewesen, wenn wir es noch 3, 4, 5 Jahre hätten weitermachen können. Dann hätten wir, sagen wir uns, noch so ein bisschen in mehr feinere Schichten hocharbeiten können, weil man muss gar nicht so mit dem Holzhammer arbeiten. Es ist wichtig, dass du Leute hast, die einfach den Ball auffangen und zurückspielen können. Dieter Krebs war auch so einer. Ja? Also Dieter Krebs, Bugspanger, habe ich auch sehr, sehr schön gefunden, auch wenn ich da auch richtig blöde Verhaspler drin hatte. Also ich habe einen Satz nicht zu Ende gekriegt. Und so. Meine Frau sagte dann immer, ja, wieso, das hat doch zu dir gehört, dass du um Worte ringst und sie nicht findest. Ne? Die hatte nämlich, als ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie mich ja nicht erkannt. Die hat aber früher, weil sie Nachtschwärmer war und nichts anderes lief, hat sie dann tatsächlich Wrestling geguckt. Weil ich dann so eine Deutschlandfahne auf dem Kopf hatte, hat sie erstmal prüfend gewartet, ob ich jetzt irgendwelche rassistischen Äußerungen mache und so. Da das nicht kam, war das dann okay und dann hat sie das immer geguckt und irgendwann merkte sie es mit Horst Back, dem Strafer, zusammen.
War vielleicht der erste Eindruck da nicht, also der erste Eindruck als Rochus Hahn sicherlich toll, aber vielleicht war sie dann ein bisschen überrascht, als sie gemerkt hat, oh, das ist Horst Back, der Bestrafer.
Ja, keine Ahnung, eine seltsame Reise, die sie damit gemacht hat.
Du hast gesagt, ihr hättet gerne noch ein bisschen weiter gemacht. Es war ja dann leider Ende 91 Schluss nach 98 Sendungen Catch-Up. Und es sind ja auch nicht mal alle ausgestrahlt worden, wenn ich richtig
sehe. Doch, es sind alle ausgestrahlt worden, aber so, dass sie keiner sehen konnte. Also sie haben dann irgendwann in so einer Nacht- und Nebelaktion haben sie dann jede Nacht eine Sendung noch ausgestrahlt. Im Sommer, dass die einen oder anderen haben es mitgekriegt, aber es war jedenfalls ein bisschen unter dem Radar. Ich weiß nicht, ob es in den Programmzeitschriften drin gestanden hat. Jedenfalls war es so gewesen, dass innerhalb des Redaktionsrats da von RTL gab es verschiedene Fraktionen und die waren sich irgendwie nicht einig und vielleicht auch verfeindet. Und dann hat irgendwie eine, die dann stark war, gesagt, wir wollen Wrestling. Die anderen haben gesagt, nein. Und dann haben die das durchgedrückt, um die anderen zu ärgern. Ja, und so ein bisschen kam es mir vor, weil um Werbung gibt's ja noch nicht. Wir hatten keine Brauerei oder kein Hundefutter oder BH-Hersteller, der uns jetzt irgendwie gefeatured hätte. Ja. Und deswegen lief das jetzt einfach so. Und dann veränderten sich die Machtstrukturen da in diesem Aufsichtsrat von RTL und dann kamen die Wrestling-Gegner in die Überhand und die haben dann gesagt, wir wollen das Wrestling nicht mehr. Und dadurch ist es dann aus dem Programm genommen worden, weil das war ja mittendrin. Wir hatten ja, die laufende Staffel wurde unterbrochen mit Neujahr und auf unsere Nachfrage hieß es, oh, wir haben euch vergessen. Was ja wirklich absurd war, dass man so ungefähr, oh, wir haben die heute haben wir jetzt nicht mehr drin im Programm, ja, wir haben es vergessen. Also das machte keinen Sinn. Und dann haben die Fans wirklich einen Aufstand gemacht und haben den Sender mit Briefen bombardiert. Ist wirklich wahr. Also ich habe diese ganzen Papiere, die dann bei RTL immer erstellt werden, so Publikumstrends, worauf die Leute reagieren, was sie wollen, was sie nicht gut finden. Da gibt es immer so drei Seiten zu jeder Sendung, wo dann Reaktionen kommen. Das war ein halbes Jahr lang, die Leute wollen Ketchup wieder haben, die Leute wollen Ketchup wieder haben. Das hat dann aber wirklich keinen interessiert. wäre wirklich dann, sagen wir mal, eine Brauerei oder ein Computerhersteller oder sonst irgendjemand gewesen, der bei uns eine Werbeinsel gehabt hätte, dann wäre es nochmal was anderes gewesen. Da hätte jemand gesagt, nee, wir wollen das behalten. Dann wäre das gar kein Thema gewesen. Ja. Aber das war einfach nicht so.
Leider, muss man sagen. Leider war es dann irgendwann vorbei. Und Ben ist ja dann irgendwann zurück nach Amerika gegangen. Ihr seid immer noch im regen Kontakt. Wir können ja gleich nochmal über Ben so ein bisschen reden. Und für dich war es dann auch, hieß es dann erstmal, wie geht's jetzt weiter? Du hast dann wieder auch angefangen, wieder Drehbücher auch weiterzuschreiben. Ich erinnere mich an die Serie Bewegte Männer, oder hieß die so?
Bewegte Männer.
Und du hast ja auch sogar ein Drehbuch geschrieben für einen Fernsehfilm mit Veronika Ferres.
Nicht nur einen,
okay, Veronika
Ferres. Honigmond.
Okay.
Honigmond, die Chaos Queen. Gab's nicht noch einen dritten? Ja, genau. Ich hatte für Unter deutschen Betten hatte ich die erste Fassung Drehbuch geschrieben, aber die ist nicht verwendet worden, weil die keine Förderung bekommen hatte. Und dann haben sie andere Autoren angehört. Und naja, also jedenfalls Drehbücher habe ich eine ganze Menge geschrieben. Ich habe viel mehr geschrieben, als gedreht worden sind, aber die Ergebnisse sind so, naja, so lala. Also ich habe bei ProSieben ein ziemlich interessantes Buch geschrieben, es ist Götterdämmerung. Das war so eine Geschichte, Bautaucher am Potsdamer Platz, das ist schon lange her, ne? Bautaucher am Potsdamer Platz, finden da ein altes Zählwerk aus dem Dritten Reich und das fängt an runterzulaufen. Das ist also offensichtlich eine Bombe installiert. Und finden sie heraus, dass dieses Zählwerk aus dem Dritten Reich stammt und die gesamte Stadt vermint ist, weil die Nazis wollten nicht, dass die Stadt unzerstört in die Hände der Eroberer fällt. So, das war jetzt die Idee. Und jetzt versuchen unsere Ermittler, unsere Christiane Paul hat die Hauptrolle gespielt, diese Hintergründe herauszufinden, um diesen Countdown abzustellen. Ne? Und da war es so gewesen, ich hatte dann ein Showdown zwischen dem alten Nazi und Christiane Paul geschrieben, wo sie 10 Seiten sich so duellieren, wo es um Ideologien geht und all so ein Zeug. Und die haben sie alle rausgestrichen. Diese 10 Seiten waren verschwunden. Und wenn man sich am Ende fragt, warum die Nazis diese Stadt vermint haben, dann kann man nur sagen, Nazis machen sowas eben. Ne? Die sind halt böse von Beruf aus. Ne? Und also das, was an tieferem Sinn dahinter war, war schlecht. Eine Kritikerin in München hat geschrieben, spannend, aber blöde. Sie hatte recht. Ja, und das war ansonsten, war das gut, aber da dann der tiefere Sinn dahinter rausgeschrieben worden war oder einfach weggekürzt worden war, konnte ich natürlich nicht glücklich sein. Ne? Also das war einfach keine Sache, auf die ich stolz war.
Wenn wir über Drehbücher sprechen von dir, müssen wir natürlich, kommen wir an deinem großen Erfolg im Grunde nicht dabei. Ich glaube, der größte Erfolg, das Drehbuch 2003, Das Wunder von Bern.
Ja.
Du hast das Drehbuch zu dem ja, sehr erfolgreichen Kinofilm geschrieben.
Das stimmt. Das war so, dass ich in kurz vor der Jahrtausendwende hatte ich eine Dokumentation gesehen im ZDF, Das Wunder von Bern, wo dann die ganze Zeitgeschichte um das Turnier in Bern aufgearbeitet worden war. Und ich hatte das angesehen. Und ich hatte das bis zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nie so richtig als Geschichte aufgefasst und gesehen. Und dann haben die Deutschen da gewonnen. Also es war so irgendwie, keine Ahnung, 90 Minuten ging das, diese Dokumentation. Und am Ende habe ich geheult, als die Deutschen dann gewonnen haben, weil ich konnte das so nachvollziehen. Und habe ich gedacht, Leute, also wir haben jetzt hier in Deutschland echt nur Scheißgeschichten. Ja? Also wenn man zurückerinnert, nur mieses Zeug. Das ist die einzige wirklich positive Geschichte, die man erzählen kann. Und habe ich gedacht, daraus müsste man was machen. Dann bin ich zum Produzenten gegangen, habe gesagt, hier, das müssten wir eigentlich machen. Und der hat dann gesagt, nee, das ist für mich eine Nummer zu groß. Dann habe ich es dem Sönke Wortmann angeboten, weil den Sönke Wortmann kannte ich noch von der Filmhochschule, weil an der Filmhochschule war ich als Student Produktionsleiter bei einem Freund gewesen und der Sönke war mein Produktionsfahrer. Der hatte bis zu dem Zeitpunkt einfach nur bei Filmproduktion so reingeschnuppert und hatte dann gefragt mich, ob es denn überhaupt Sinn machen würde, sich da an der Filmhochschule zu bewerben, weil das ja so ein begehrter Studienplatz ist. Ich habe gesagt, ja, das ist dann tatsächlich so, ich würde mich an deiner Stelle schon bewerben, weil es ist ja nicht so, dass sie da Spinner oder Paradiesvögel suchen. Die suchen eigentlich ganz genau Leute wie dich, die so einen klaren Verstand haben, so eine gewisse Nüchternheit, die was lernen wollen. Ne? Und daraufhin hat er sich beworben, ist dann genommen worden. Und dann hatten wir dadurch dann später immer noch so ein bisschen Kontakt. Dann habe ich ihm halt eben dieses Konzept geschickt. Er war ja auch in der dritten Bundesliga war er ja Profi gewesen oder Halbprofi, keine Ahnung, wie man das nennt, und hat aber nicht weiter gespielt. Jedenfalls hat er eine große Affinität zum Fußball gehabt, und dann habe ich ihm das Konzept geschickt und er rief mich dann an und sagte, du, hör zu, ich wollte mit Roger Willemsen das Buch schreiben, der ist jetzt ausgestiegen letzte Woche, jetzt schickst du mir das Konzept. Es gibt keine Zufälle, du schreibst das Buch. Und dann haben wir das eben so gemacht. Ich habe das Buch geschrieben und irgendwann hat er es dann übernommen. Er hat es dann selber weiterschreiben müssen, weil er hat ja die Finanzierung nicht auf die Beine gekriegt. Und es war zu teuer. Und das waren ja viele, viele Spiele, die ich da in diesem Buch drin hatte. Die mussten dann irgendwie alle quasi klein gekürzt werden, weil das war einfach nicht zu stemmen finanziell. So diese Effekte, die man heute hatte, hatte man damals noch nicht. Naja, und dann kam aber dann wirklich das Buch, da kam die Umsetzung, und ja, darf ich da noch was erzählen dazu?
Gerne, sehr gerne.
Ich wurde dann, kurz bevor der Premiere, wurde ich dann eingeladen zu einem, auch nochmal so ein Benefizspiel. Da haben die Schauspieler aus dem Film, die Fußballer gespielt haben, die waren alle dritte Liga, also es waren alles richtig gute Kicker, haben gegen die Crew gespielt. Und ich habe dann auch mitgespielt, Sönke hat mitgespielt, Peter Lohmeyer hat mitgespielt. Ne? Und das war die Lektion meines Lebens. Ich glaube, die einzige wirklich positive Tat, die ich vollbracht habe in dem Moment, wo ich mitgespielt habe, war, dass ich es geschafft habe, einen Eckball für die Gegenseite zu erzwingen. Und es kam beim Ball, der wurde zu mir gespielt. Ich war weit und breit allein auf der Flur und ich wusste, der ist meiner. Und gucke nach oben und als ich runter gucke, ist neben mir ein Gegenspieler und nimmt mir den Ball weg. Also wie Flash, der Blitz, der grüne Blitz. Ja. Also die haben eine Geschwindigkeit gehabt, da habe ich kein Land gesehen.
Das der rote war, Blitz übrigens.
Der rote. Es gibt auch den grünen Blitz. Das ist DC.
Der Flash ist der rote
Blitz. Ist, ja.
Was ist der grüne Pfeil gab es.
Der grüne Pfeil.
Das grüne Pfeil.
Nein, Green Arrow. Der grüne Pfeil, mit wem ist denn der grüne Pfeil zusammen? Da ist doch noch einer.
Speedy,
das,
ja.
Da ist auch noch ein schneller Typ. Aber vielleicht war das der
seine Assistentin ist Speedy.
Weil die waren beide grün. Der grüne Pfeil und der grüne, verdammt, schlag mich tot.
Da war grüne Laterne. Also Green Lantern. Doch, das war auch ein Freund vom grünen Pfeil.
Aber der grüne Pfeil ist doch ein genauso wie Hawkeye, ist das doch im Grunde genommen so ein total, also wie der Darsteller Jeremy Renner gesagt hat, ich bin Thors Minion. Ja? Also.
Aber witzig, so hießen damals die Comics übrigens, der grüne Laterne, Green Lantern, es wurde auch ins Deutsche übersetzt damals noch, als wir Comics gelesen.
Ja, vielleicht waren die wirklich als Team, aber also das ist ja wirklich wie Galactus und Spider-Man als Team-Up. Ja.
Aber lass noch mal kurz zurückkommen, du hast gerade Sönke Wortmann, das sind ja die großen Namen, mit denen du gearbeitet hast. Sönke Wortmann, einer der auch immer noch größten deutschen Filmemacher, kann man so sagen, und du hast Roger Willemsen ersetzt, das ist ja einer der Bestseller-Autoren überhaupt gewesen, also ich habe viel auch von ihm gelesen, tatsächlich. Also da hast du quasi einen großen Teich auch mitgefischt.
Also man kann wirklich sagen, das war für mich ein Befreiungsschlag, weil wenn du nie einen großen Erfolg hast, bist du immer, also ich meine, du bist als Autor sowieso nicht gerade hier in Deutschland in Sänften unterwegs, ja. Aber wenn du wenigstens einmal so ein Ding gemacht hast, was 3,6 Millionen hatte, dann bist du inzwischen so ein Faktor, weil wenn die Leute ihre Filme kalkulieren und für die Förderung einreichen, dann brauchen sie einen Regisseur, dass es kracht, dann brauchen sie einen Autor, dass es kracht, eine Besetzung, dass es kracht. Das heißt, da müssen Leute drin sein, die schon irgendwas gerissen haben. Genauso wie bei Netflix. Ne? Wenn du bei Netflix ankommen willst, dann musst du schon wirklich was gerissen haben. Und das war damals dann eben so, dass das mit dem Wunder von Bern, dann sagte mein Kollege Alexander Stever immer, der Wunder von Bernhard. Ja, wenn der Wunder von Bernhard das sagt, dann muss es stimmen. Also das war schon für mich ein Ritterschlag. Ja? Und das konnte mir auch keiner mehr wegnehmen. Ich konnte dann nicht in der Form dran anknüpfen. Nicht, dass ich es nicht gewollt hätte. Es ist dann eben so viele Faktoren spielen eine Rolle, wenn du an einem Film arbeitest. Und es sind sehr, sehr viele Filme, Bücher, die ich geschrieben habe, sind nicht gemacht worden aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja. Ich habe ein Jahr lang in ein Drehbuch gesteckt, wo sie so ein Terroristen-Drehbuch mit einem Anschlag auf die Kaaba und so. Und am Ende, das Buch war super, am Ende gab es das Problem, dass die Schurkenstaaten ihnen ausgegangen sind, weil die Schurkenstaaten gab es nicht mehr. Ja. Und dann funktioniert das Buch nicht mehr richtig, musste ich das umschreiben. Und als das dann fertig war, war den Leuten das ein viel zu heißes Eisen, dass ein Terroranschlag auf die Kaaba geplant war.
Da hat jeder gedacht, nee, also da wollen wir uns jetzt echt nicht mit den falschen Leuten anlegen. Und dann ist dieses Buch nie gemacht worden. Und ich habe da auch größtes Verständnis für. Aber da sehe ich dann auch eine gewisse Fehleinschätzung der Leute, dass sie jetzt sagen, du kannst alles machen.
Ja, ein Drehbuch möchte ich aber nochmal ansprechen von dir und dann gehen wir auch zu anderen Büchern, die du auch geschrieben hast. Also du bist ja auch Autor von wirklich sehr, sehr tollen Büchern. Ein Drehbuch, das auch Millionen Zuschauer hatte, allerdings nicht im Kino, dafür im Fernsehen. Und du hast auch für eine Tatort-Episode von Bartosz und Leitmayr ein Drehbuch mitgeschrieben.
Das stimmt. Ich weiß das noch wie heute. Ich hatte das Drehbuch abgegeben. 2 Tage später kriege ich von Leitmayr Udo Wachtweitl eine Mail, da hat er gleich noch 2 Szenen selber geschrieben, die musste ich dann ins Buch einfügen und die wurden dann auch genommen, also die Autoren, also die Kommissare da in München, die machen das seit 20 Jahren, die haben da natürlich so ein gewisses die wollen dann schon ihre Figuren schützen, ja, und wollen dann, dass das ganz genauso ist, wie sie das denken. Also die tragen das mit. Ne? Die sind nicht einfach nur Schauspieler, die kriegen ihren Text und lernen die dann, sondern die haben inzwischen, das sind Teile von ihnen selbst. Und dementsprechend wollen sie auch, dass die immer so sind, wie sie das gerne möchten. Es war also eine interessante Erfahrung, weil sonst habe ich das noch nie erlebt, dass ein Schauspieler mir dann Szenen schreibt, die ich in mein Buch einfügen muss. Aber in dem Fall war die Szene auch sehr gut und die Leute haben sie nachher sehr gelobt und dann ist das dann auch okay. Ja, es war schon ein bisschen so, es ging ja da um die jüdische Community, ein Mord in einer Synagoge und das wurde dann immer mehr zu einem Telekolleg Judentum, ja. Wo dann immer mehr Klischees reingenommen worden sind und das eigentlich so eine Art Schulfernsehen geworden ist. Ne? So ist das bei den Juden, so gestaltet sich das. Alles, was die gemacht haben, war im Grunde genommen Schulung. Ja? Also war jetzt nicht grundsätzlich verkehrt. Ich fand es auch am Ende, habe ich es dann so überlegt. Ja? Aber im Großen und Ganzen war es jetzt in Ordnung. Also die Kritiken waren jetzt auch so und so. Also es war grundsätzlich mal so, was ich sagen muss, es war nicht meine Idee. Ich habe ein Buch gekriegt, das hatte Kollege Daniel Wolf geschrieben und das war jetzt in der 5. Fassung. Das haben sie mir geschickt, das haben sie gesagt, der kommt nicht weiter, der hat jetzt aufgegeben. Und da habe ich das gelesen, naja, das Buch hatte tatsächlich so ein bisschen Schwächen und habe ich gesagt, schickt mir doch mal die erste Fassung, weil ich so wollte, was die erste Idee war. Dann kriege ich die erste Fassung, das Buch ist super stark. Super starkes Skript. Und dann durch Redaktion bis zur 5. Fassung richtig kraftlos, wie wenn du einen Teebeutel 5-mal in leises Wasser hängst. Also das war schon, aber wir konnten nicht mehr zur ersten Fassung zurück, sonst hätte ja jeder sein Gesicht verloren. Also musste ich das jetzt konstruieren und umschreiben und so. Also das war dann schon so eine Art Drehbuch-Doctoring. Ja? Und dann haben sie das dann halt eben gemacht. Ich habe mit dem Kollegen Wolf aber da eigentlich ganz gut zusammengearbeitet. Aber das ist eben so ganz, ganz oft der Fall, da schreibt jemand ein richtig tolles Buch und dann ändert man hier, ändert man da und manchmal ist das, da, weißt du, die Kosten, Kosten-Nutzungsrechnung, du verlierst mehr, als du gewinnst durch die Änderung und irgendwann ist das Buch im Arsch. Ja. Also das war, aber ansonsten, ich hätte auch gerne noch weitere Tatorts geschrieben, aber du musst dann schon irgendwie der Darling sein von einer Tatort-Redaktion, die dann sagt, schreib mal wieder was, ja.
Und das, so weit war es nicht gekommen.
Der Tatort sollte es nicht sein, aber du hast dann ja auch deine eigenen Bücher geschrieben und da will ich jetzt mal ein paar nennen, die sind alle auch grundverschieden. Also fangen wir mal mit dem Buchtitel Die Silvergirls reiten wieder. Erzähl mal ganz kurz, warum es darum geht. Die gibt es ja alle zu kaufen, die Bücher. Also für die Hörer, wenn ihr Bücher kaufen wollt, kauft euch diese Bücher. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Also die Silvergirls reiten wieder. Ich habe eine Tochter, die war mit ihrer Freundin bei einem Reiterhof und dann irgendwann nach der Reitstunde standen wir so an der Koppel und sahen die Pferde zu und dann sagte die Juli, am liebsten würde ich jetzt auf dieses Pferd steigen und davon reiten. Und da habe ich mir gedacht, ach, das ist eigentlich ein schönes Bild. Und habe ich mir eigentlich zwei Mädchen überlegt, die eigentlich Feindinnen sind, die aber von zu Hause ausreißen und sie nehmen dazu die Pferde von ihrem Reiterhof, die klauen die. Und weil sie wissen, heutzutage werden sie sofort geschnappt, wenn sie mit Bahnen oder Bussen fahren, sind sie sofort kassiert. Aber mit dem Pferd können sie durch die Wälder und so, da sind sie nicht so leicht auszurechnen. Also reiten sie, fliehen sie davon und sie müssen jetzt zusammen fliehen, obwohl sie sich nicht leiden können und daraus entsteht dann so eine Freundschaft. Ja. Und sie wollen zu der Autorin der Silvergirls Bücher, von denen sie ein großer Fan sind, weil sie denken, die hat Verständnis für sie und ihre Situation. Das war die Geschichte, die ich geschrieben habe, einfach für meine Tochter. Und das war auch das einzige Buch, was meine Tochter gut findet. Die anderen hat sie allerdings nicht gelesen, aber die Tatsache, weil das da auch dann um Sex geht und um Mord und Totschlag, das gefiel ihr alles nicht so. Und also in jedem Fall, Silvergirls war das erste Buch, der erste Roman, den ich geschrieben habe. Und danach habe ich dann die Kunst, Eltürin frisch zu halten, geschrieben. Das war eigentlich ein Drehbuch. Und das war das Drehbuch, wo ich am meisten, positives Feedback aus der Filmbranche bekommen habe. Da geht es um zwei Jungs, die noch niemals Sex hatten. Und die treffen dann auf einer dubiosen Party zwei Stewardessen, die rattenscharf sind. Und die sagen, also wenn ihr eine interessante Droge habt, dann lassen wir mit uns reden über alles. Ja. Und dann behaupten sie ja, wir kennen die absolute Mutter aller Drogen, Phantom Flash, und verabreden sich mit den Mädels für eine Flash Night. Und als sie dann wieder unter sich sind, muss der eine zugeben, er hat das erfunden, weil er einfach mit denen einen Termin machen wollte. Und jetzt versuchen sie herauszufinden, was könnte denn die beste Droge aller Zeiten sein. Und der eine findet heraus, dass es in Finnland einen giftigen Pilz gibt, einen halluzinogenen Pilz, der ist für Menschen giftig, aber die Elche essen den, die vertragen den. Und wenn du von einem Elch, der diesen Pilz gegessen hat, den Urin erntest und davon ein kleines Gläschen trinkst, gehst du auf den besten Trip ever. Und sagen, das ist die ultimative Droge. Und wenn wir die besorgen, dann haben wir endlich unseren ersten Sex. Und jetzt fahren sie nach Finnland, um diese spezielle Droge.
Viel mehr sollten wir jetzt auch nicht verraten. Nein. Ich glaube, das ist gerade, wir können auch viele Wrestling-Fans auf jeden Fall interessieren, dieses Buch. Legt euch das Buch zu, es lohnt sich wirklich. Ich habe es auch gelesen und ich hat mich hier wirklich sehr, sehr amüsiert. Ein anderes Buch habe ich auch gelesen und da kommen wir jetzt wieder auch zu deinen Pseudonymen, die du ja auch immer, Robi hatten wir erwähnt, Horst Brack ist ja auch eines der Pseudonyme von Horace Hahn. Jetzt kommt ein P. Hahn ins Spiel, der einen Rügenkrimi geschrieben hat und er erschien im Piper Verlag, also in einem großen, wirklich renommierten Buchverlag, der Korndämon. Wie kamst du dem Namen, wie kamst du dem Rügenkrimi und wie kamst du dem Krimi allgemein? Übrigens, lohnt sich.
Also, ich wollte, weil ich einfach weiß, dass wenn du was schreibst, solltest du am besten etwas schreiben, was du gut kennst und wo du irgendwie richtig ein Spezialist deines Metiers bist und nicht über Sachen schreiben, so nach dem Motto, ich muss nicht zum Nil fahren, um zu wissen, dass da keine Buttermilch fließt. Das hat mein Vater immer gesagt. Aber ich bin nicht der Meinung. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich will meine Geschichte machen über einen Alkoholiker, über einen Typen, der die Welt hasst und die Welt hasst ihn zurück. Weil mir ging es so. Ich hatte so eine Phase, da war wirklich, es war eine Katastrophe mit diesen ganzen Filmdrehbüchern. Das eine Pleite reihte sich an die nächste. Es fragt keiner, ob du der Wunder von Bernhard bist. Nein, es geht einfach alles nur bergab. So, und dann habe ich gedacht, so, ich will jetzt eine Geschichte machen. War auch eine Filmidee von einem Alkoholiker, der an einer Ampel in ein Auto sieht und da guckt ihn ein Kind an, das Auto fährt weg und nachher ist er sich ziemlich sicher, dass dieses Kind Angst gehabt hat. Und Er macht sich Gedanken, er denkt, es könnte ein schwules Kind sein, weil er aber ein bekannter Alkoholiker ist, ein stadtbekannter oder polizeibekannter Alkoholiker ist, wird er nicht ernst genommen und dann macht er sich allein auf die Suche. Und ich wollte eben so ein, weil dieses Thema Alkohol, das hat mich auch immer begleitet. Mein Vater war auch Zeit seines Lebens eigentlich so ein bisschen vom Alkohol abhängig. Da war noch so die Generation, die dann jeden Abend immer die exakte selbe Menge getrunken hat, so 4 Flaschen Bier und dann ist er ins Bett gegangen. Also das erinnere ich noch ganz genau. Und ich habe das selber auch so kennengelernt, so dass du dann irgendwann anfängst, zu viel zu trinken und das kriegt so eine Eigendynamik und so. Und das wollte ich eben in diesem Buch so ein bisschen authentisch wiedergeben. Und die erste Person, die es gelesen hat, war meine Frau und die hat mir daraufhin gesagt, das Buch ist ganz furchtbar, es hat mir meinen ganzen Sommerurlaub verdorben, das will wirklich niemand lesen, das ist ein Runterzieher ohne Ende. Und dann habe ich es in die Schublade getan und dann habe ich es meinem Agenten gegeben, genau, und der hat auch gesagt, dass es nicht gut findet. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, weil man soll ja sein Baby nicht verloren gehen, dann habe ich es nochmal überarbeitet und habe ein bisschen was geändert und da habe ich es nochmal angeboten, dann hat Pieper es genommen. Und jetzt, Tonicotin, die Kritiken, die bei Amazon sind, super. Also das sind ja nicht nur Leute, die ich bezahlt habe, so viel Geld habe ich gar nicht. Ja. Aber jetzt sind die Kritiken wirklich sehr, sehr, sehr positiv. Und meine Frau leistet Abbitte, sagt sie, wahrscheinlich, weil ich dich immer gesehen habe. Deswegen konnte ich das Buch nicht gut finden. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass das auch da schon überlegt wird, ob man es verfilmt. Und da wäre ich natürlich ganz ganz happy, weil es sich eigentlich gut eignet dafür.
Ja, eine der Kritiken kommt übrigens auch von mir bei Amazon, aber das bleibt mal unter uns. Also, ich fand es wirklich toll, also hat mir wirklich richtig gut gefallen. Rügen-Krimi, es gibt ja gerade diese, man kennt ja auch die Ostfriesen-Krimis von Klaus-Peter Wolf. Von Klaus-Peter Wolf weiß ich, den habe ich auch mal kennengelernt, das Bestseller-Autor, der diese Ostfriesland-Krimis schreibt. Der hat erzählt, dass er halt oft auch auf den Inseln dort ist und sich das alles genau anschaut, recherchiert und so. Hast du da auch so dran gearbeitet, dass du da, kennst du Rügen gut oder wie kam
es? Ja, es war so, dass ich im Urlaub in Rügen war und die Geschichte gab es schon vorher und als ich dann in Rügen war, habe ich gedacht, das ist eigentlich ein perfekter Schauplatz, weil das ist alles so idyllisch. Ne? Und wenn da so was Schreckliches hinter den Mauern passiert, das finde ich einen interessanten, attraktiven Widerspruch. Ja, und dann habe ich gedacht, gut, also dann sind wir ein zweites Mal dahin gefahren, also 2 Sommer hintereinander waren wir in Rügen und beim zweiten Mal habe ich auch alles abgefahren und mir angeguckt, habe mit dem Polizisten da vor Ort gesprochen und das ist ja wie wirklich noch so, dass da wie so ein Sheriff ist, ne? So ein alter Haudegen, der so in Rügen rumfährt und ich sage, ja, man kennt ja die Rügen-Romane, da gibt es ja doch auch Tote, wann gab es denn hier den letzten Mord? Ich sagte, ja, das ist vor 37 Jahren gewesen. Also es ist nicht ganz so blutig, das Pflaster Rügen, wie uns die Romane glauben machen wollen, aber es ist einfach ein toller Schauplatz und ich wäre wieder nach Rügen gefahren, aber es ist einfach so weit weg, 500 Kilometer, das ist einfach mir dann zu viel Schlauch, ja.
Ja, der Korndämon erschien im Pieper Verlag, auch das Buch lege ich euch wärmstens ans Herz, lohnt sich auf jeden Fall. Und Rügen öffnet ja jetzt gerade auch wieder die Grenzen nach Corona oder während Corona, muss man ja auch noch sagen. Du hast die Corona-Zeit auch genutzt, um dein neuestes Buch mehr oder weniger fast fertigzustellen, hast du im Vorgespräch gesagt.
Ja.
Kannst du uns da schon was verraten zum neuen Buch?
Ja, die Geschichte ist die mir auch ein Freund, das ja ganz oft passiert ist, dass mir wirklich Leute was erzählen und dann denke ich, hey, das ist doch eine gute Geschichte. Und da geht's halt darum, dass ein junger Mann sich in ein Mädchen verliebt, das in die Kneipe kommt, wo er bedient. Und als sie irgendwann, erst zu schüchtern, sie anzusprechen, als sie irgendwann dann so einen Aushang macht, dass sie jemand sucht, der den Hund sittet, dann nimmt er das an, um so mit ihr in Kontakt zu kommen. Und der Hund ist ein Kampfhund, ein Dobermann, mit dem er sich erstmal überhaupt nicht versteht, aber dann freundet er sich mit dem Hund an. Dann kommen die irgendwann richtig gut zurecht. Und er kommt auch irgendwann mit der Frau zusammen, aber diese Frau entpuppt sich ziemlich schnell als sehr, sehr anstrengend. Und irgendwann ist die Situation dann tatsächlich so, dass er eigentlich lieber heute als morgen mit dieser Frau Schluss machen möchte. Aber die ist halt eben sehr nachtragend und wenn er mit ihr Schluss macht, dann sieht er den Hund nie wieder. Und deswegen muss er mit ihr zusammenbleiben, damit er den Hund nicht verliert. Das ist so ein bisschen die Grundidee und es geht auch wieder in die etwas lustigere Richtung, aber es ist nicht ganz so versaut wie die Kunst Elchorin frisch zu halten.
Ja, freuen wir uns drauf. Hoffentlich wird das auch bald erscheinen. Sicherlich noch, muss noch fertige Arbeiten dran, oder?
Also, wenn es als Printbuch erscheint, was ich jetzt mal hoffe, dann kann man damit rechnen, dass es 2021 im Sommer erscheint. Alles andere würde mich jetzt wundern. Aber das dauert bei Verlagen wie Goldmann oder so, wo ich den ersten Roman veröffentlicht habe, dauert das ein Jahr.
Du hast eben vorhin, da schließen wir den Kreis wieder mal weg von den Büchern, du hast erzählt, dass du dein eines Buch in der Schublade hast lange liegen lassen. Eine andere Figur, die du lange in der Schublade hast liegen lassen, war Horst Prakt, der Bestrafer. Den hast du vor einigen Jahren für YouTube mal wieder aus der Schublade gekramt. Da gab es die Rückkehr von Horst Prakt, dem Bestrafer. Und es gab auch die Rückkehr von Horst Prakt und Joe Williams, auch bei YouTube zu sehen.
Ja, das stimmt. Das war deswegen auch ganz interessant, weil wir hatten irgendwann einen Podcast gemacht, weil, Gott, mein Gedächtnis, der Alzheimer galoppiert. Bei dem Reiseleiter.
Genau, bei Tim Petrowski.
Tim Petrowski.
Da bin ich ja übrigens, da war ich
auch. Tim Petrowski, ich habe es in meiner Haut tätowiert. Tim Petrowski, werde ich nie vergessen. Jedenfalls, der hat, warst du auch dabei?
Nee, da war ich nicht dabei, aber ich habe früher auch mit Tim zusammen gepodcast.
Liebe Grüße. Aber
du kennst das Interview.
Ich kenne das Interview, ich habe es damals auch gehört. Ja, das war sehr, sehr schön, da auch mal so ein bisschen den Kreis zu schließen. Der Ben ist so alle 2 Jahre da und der Ben ist ein furchtbarer Kulturfreak, ja. Der will dann immer in Kathedralen gehen und alte Madonnen angucken und Kaiserpfalzen und frag mich nicht, schlag mich dort. Und meine Frau findet das auch ganz, ganz toll. Und dann werde ich dann immer mitgeschleift zu irgendwelchen kümmerlichen Mauerresten, die mal Karl der Große angeschaut hat. Also, keine Ahnung. Er kommt regelmäßig und dann machen wir immer mal irgendwas. Er kocht dann viel. Man muss ja sagen, Ben ist ja auch ein kleiner Hypochonder. Wenn er dann krank wird, dann ist er ganz wehleidig. Nein, so oft ist er nicht krank gewesen. Er war nur einmal krank. Jedenfalls, wie kommen wir jetzt da drauf?
Ich habe die gefragt, wie es zur Rückkehr kam.
Quasi. Ach so, zur Rückkehr, ja, genau. Es kam tatsächlich zur Rückkehr, weil ich mit den Romanen rauskam. Und ich hatte ja tatsächlich eine Facebook-Seite eröffnet, obwohl die jetzt nicht zur Generation gehört, die soziale Medien nutzen. Aber ich habe dann vor einigen Jahren wegen meines Übergewichts gedacht, ich bin jetzt ganz, ganz clever. Ich mache jetzt ein Jahr lang jeden Tag auf Facebook ein Tagebuch des Abnehmens. Ich will 30 Kilo abnehmen. Ich poste jeden Tag auf Facebook mein Gesicht. Nicht mein Gesicht, mein Gewicht. Und dann habe ich auch tatsächlich geschafft, in diesem Jahr 20 Kilo abzunehmen und habe jeden Tag einen Aufsatz geschrieben. Die Leute haben gedacht, was ist denn das für ein Idiot? Der schreibt da immer, statt 4 Zeilen schreibt er immer so 1,5 Seiten, ja, wie halt so ein Aufsatz halt eben auszusehen hat. Und dadurch hatte ich dann aber so nach ungefähr einem Jahr doch eine gewisse Base von Leuten, die das verfolgt haben. Und manche fanden das auch ganz gut. Oder ganz kurzweilig. Und dann, als dann der Roman rauskam, als Elchorin rauskam, habe ich gedacht, okay, das sollte ich vielleicht nutzen, um dem Roman so ein bisschen Rückenwind zu verleihen und habe deshalb den Horst Prakt ausgegraben und da so ein paar kleine Szenen gemacht. Und dadurch kam das dann, dass das doch auch nochmal Wellen schlug, weil dann die Leute gedacht haben, oh, der ist ja doch nicht tot. Und aus irgendwelchen Gründen gab es dann das Gerücht, dass ich mit dem Wrestling abgeschlossen habe und das hasse und all so ein Zeug. Ja, aber wenn ich eine Mail kriege von einem Typ, dessen Titel Bombenleger ist und der sagt, kann ich mal ein Interview mit dir haben über Wrestling und so, dann ist man ganz vorsichtig, ja. Also jedenfalls gab es da so einige Missverständnisse, es gab auch ein paar nassforsche Leute, das ist jetzt inzwischen alles geklärt. Da kam dann so die Idee auf, dass ich so ein Feind des Wrestlings geworden bin, ein verbiesterter, verbitterter alter Mann, was ja nicht ganz unrichtig ist, aber das betrifft eher die Filmlandschaft als das Wrestling. Das Wrestling hat mir nichts getan.
Lass nochmal auf Ben zu sprechen kommen. Ihr seid ja immer noch befreundet, hat immer noch guten Kontakt und er besucht dich regelmäßig, hast du gesagt.
Ja, also er besucht nicht mich regelmäßig, er ist einfach ein sehr, sehr treuer Charakter. Der hat hier einige Freunde in Deutschland aus der Zeit, wo er hier gewesen ist, die er besucht und dann bin ich auch immer dabei. Und also man muss schon sagen, wir hatten von Anfang an eigentlich so eine Wellenlänge, dass man sagen kann, wir sind eigentlich wie Brüder. Ja, also da gibt's wirklich wenig Leute, die in meinem Leben so eng mit mir gewesen sind, wie Ben das war. Und ich weiß alles über den Mann. Ich kenne jede Vorstrafe, jede Droge, die der Mann je genommen hat.
Das wollen wir auch gerne jetzt noch. Welche Vorstrafe, welche Drogen? Vielleicht ein anderes Mal, vielleicht zu späterer Stunde. Also mal. Generell, das macht total. Übrigens, mir macht es total Spaß, mit dir zu reden. Vielleicht können wir das in irgendeiner Art und Weise auch mal irgendwie anders nochmal wiederholen. Also das fände ich irgendwie super auch, ich hoffe, euch Hörern gefällt es auch. Du hast gerade wieder, du hast gesagt, Wrestling hat dir nichts getan. Wrestling magst du doch immer. Du hast auch angesprochen, dass du WrestleMania jetzt auch verfolgt hast auf ProSieben Max und so weiter und so fort. Schaust du noch Wrestling im Allgemeinen und wie ist da deine Verbindung noch?
Also ich sag mal so, also das, der Mann, der im Moment bei mir die absolute Nummer 1 ist, das ist Shane McMahon. Ich meine, wenn es wirklich jemand schafft, dass ich da vom Fernseher sitze und denke, nein, bitte tu das nicht, mach das nicht. Und eine eiskalte Hand greift auf meinem Herzen, wie bei dieser WrestleMania vor 2 Jahren, wo er da vom Käfigdach gesprungen ist. Ja, das ist eigentlich der Wrestling-Moment meines Lebens, den ich nie vergessen werde. Ich habe dann gedacht, kommt der bei der Aftershow nochmal wieder oder war das einfach so sein Farewell, schnöde Welt, ja? Das war heftig. Und jetzt hier bei der vorletzten WrestleMania mit The Miz, dieser Suplex da in die Tiefe, auch vom Feinsten. Also ich finde, dass das Booking bei der WrestleMania so dermaßen gewonnen hat. Es gibt so viele Sachen, die ich in jüngster Zeit gesehen habe, die bei mir hängen geblieben sind, während ich jetzt, sagen wir mal, so WrestleMania 3, Silverdome, es waren alles Pioniere, ja, aber wenn ich dann zum Beispiel an den Einmarsch von Bray Wyatt denke, ne, mit dieser Laterne, durch dieses ganz dunkle Ding und dazu spielt, ich krieg die Band nicht mehr zusammen, die spielen ein wunderbares Lied dazu und er geht mit der Laterne vorne hin und du denkst, boah, ist das episch. Wirklich richtig, richtig stark. Oder die Rückkehr vom Undertaker, wo dann der John Cena, der erstmal im Publikum sitzt und dann kommt da dieser Elias mit seiner Gitarre und denkst, wohin führt das? Und plötzlich gongt es. Ja? Und der Undertaker stampft John Cena in den Boden. Das sind so Sachen, die finde ich vom Booking her, vom Storytelling her so interessant, dass ich sage, also eher mehr WrestleMania heute als früher. Also ich würde wirklich gerne viel mehr davon sehen. Ich brauche nicht ganz so viel Text. Also ich erinnere mich noch an den Ultimate Warrior, der damals mal eine Rede von ungefähr 10 Minuten gehalten hat mit dem Rücken zur Kamera. Und da hast du immer nur gesehen, wie er die Arme hochgereckt hat und runtergegangen hat, gegen Hulk Hogan gewettert. Aber es ist immer noch so, dass es einfach ein wunderschönes Kasperletheater auf ganz, ganz hohem Niveau ist. Und ich finde sie wirklich reihenweise stark.
Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist nicht nur eine Premiere heute, dass wir uns gegenüber sitzen. Wahrscheinlich auch das längste Gastspiel überhaupt in der Geschichte des Gastspiels hier bei Headlock haben. Was von erst bis letzten Minute interessant ist. Eine andere Premiere ist, dass, glaube ich, jemand erwähnt hier, dass es gerade Shane McMahon als erstes erwähnt, wenn man über die Wrestling-Geschichte redet, weil das ist jemand, der lebt ja natürlich davon, dass er irgendwo runterspringt. So, ansonsten ist es ja der Sohn vom Chef, so quasi. Das ist so sein Hauptaugenmerk.
Die Frage ist, liebt Vince McMahon seinen Sohn? Oder liebt er ihn nicht? Also ich meine, kannst du das als Vater wirklich gut heißen? Wenn, ich meine, da kann mir jeder erzählen, was er will. Das ist doch kompletter Wahnsinn. Wenn du da oben runterfliegst, da kann der Tisch präpariert sein von den Siegfried und Roy persönlich. Ich sage, das ist immer noch Physik und der hat eine Beschleunigung, der kracht da durch und wenn der keine Prellung hat, dann weiß ich nicht. Und wenn er keine Gehirnerschütterung hat, weiß ich nicht. Und wenn der nicht an dem Abend mit beiden Händen Tabletten in sich reinwirft, damit er die Schmerzen aushalten kann, dann weiß ich es nicht.
Ja, Vince McMahon, das ist die gute Frage. Er hat auch seine Tochter schon kreuzigen lassen vor laufenden Kameras. Also man
weiß die nicht, Tochter ob, liebt er.
Die liebt er wahrscheinlich.
Ja, ja, ich habe auch eine Tochter, die ist auch heftig und ich liebe sie trotzdem.
Okay. Aber den Sohn, das weiß man nicht, bei dem was angestellt
ist. Also ich meine, da würde ich als Vater sagen, komm, Junge, es ist nicht nötig. Nehmen wir doch Edge. Das ist ja Edge von da oben runterbringen. Oder wir geben es Jimmy Snuka noch mal eine Chance. Aber Jimmy Snuka lebt wahrscheinlich.
Er lebt nicht mehr. Und dem hat er auch lange Chance gegeben, obwohl der ja auch, auch eine spezielle Vorgeschichte hat. Der soll ja auch seine Ex-Frau umgebracht haben, aber Ex-Freundin mal, Jimmy Snuka.
Gott sei Dank nicht seine richtige Frau. Nein, aber was ich auch noch, wenn ich auch noch wirklich in Erinnerung habe, wenn ich immer toll finde, ist Mankind, Cactus Jack.
Cactus Jack, ja.
Sag mal den richtigen Namen. Ich bin
Mick Spieler. Foley.
Mick Foley. Ja. Mick Foley, auch bis zur Selbstverleugnung. Ich habe eine Dokumentation gesehen, wo seine Frau gesagt hat, bitte hör auf damit. Und er hat dann gesagt, na gut, dann bringe ich mich halt nicht um. Ja. Im Ring. Das ist, gab es Charaktere oder auch diese Wiedersehen, wenn dann so Stone Cold kommt. Und Stone Cold ist der Blender schlechthin. Der kann gar nicht. Ja, er kann nur Bierbüchsen gegeneinander hauen, aber das macht er wie kein Zweiter. Und das liebe ich auch. Wenn er da in dem Ring steht und irgendwie sein Stone Cold Stunner
genau.
Den Stunner. Das gefällt mir natürlich wirklich super. Also da verwandle ich mich wieder in so einen 12-Jährigen, der dann einfach das nur toll findet.
Ja, der war schon, das Stunning Steve Austin bei der WCW, schon ein richtig guter Wrestler. Und bei der WWE am Anfang auch, der hat ja dann seine Beine zerschossen irgendwie und der musste einfach nur noch crawlen. Der war eigentlich ein technischer
Wrestler. Der hat seine Beine zerschossen, wie meinst du? Er hat einer Pistole auf seine Knie geschossen?
Das hätte er wahrscheinlich auch gemacht. Der hat sich schwer verletzt einfach an den Beinen.
Hat sich schwer
verletzt. Und dann der Nacken gab es ja
auch schon. Ich erinnere mich noch an Steve Austin, da hat er lange blonde Haare gehabt.
Stunning Steve Austin, ja. Auch mit Paulie Dangerously als Manager.
Da war er noch überhaupt nicht bekannt in der WCW.
Ja, wir haben übrigens, wir haben hier bei Headlock neben dem Gastspiel noch ein anderes Format, das nennt sich Watch Along. Und wenn ich so mit dir über Wrestling rede, Watch Along ist so, da sitzen wir immer, zwei Leute von uns aus dem Team, sitzen da und schauen sich eine Wrestling-Veranstaltung an und reden währenddessen darüber. Vielleicht sollten wir zwei das mal machen. Wenn du Bock hast, können wir uns mal zusammen eine Wrestling-Veranstaltung anschauen und nehmen das auf, wie wir da währenddessen drüber reden.
Also wenn dein Kühlschrank nicht so leer ist, wie er heute war, als ich gekommen bin, dann ja.
Das kriegen wir hin. Das sollten wir, glaube ich, wiederholen. Liebe Hörer, sagt mal, wie ihr das findet. Eine Sache möchte ich nur ansprechen, und zwar, da war ich auch besonders stolz. Du bist ja auch noch bei Live Bern. Hatte ich schon mal bei einer Live-Wrestling-Veranstaltung auch gesehen. Ich erinnere mich, dass du in Fulda bei einer WXW-Show warst und dich jemand im Ring sogar namentlich erwähnt hat. Wie kam es dazu?
Soll ich jetzt die Wahrheit sagen? Also, es gibt ja hier den Michael Schwarz und der veranstaltet hier warte mal, kriege ich das wieder zusammen? Nicht ECW. Wrestling Championship, nein, Extreme Championship Wrestling, ECW?
Nee, die WXW.
Westside
Extreme Wrestling.
Okay. Also die habe ich das erste Mal gesehen in Frankfurt, weil da hatte mich dann der Steve Frankfurt, das ist jetzt...
Das war der Chief, den wir vielleicht noch aus GSW, Steve the Chief aus der GSW-Zeit.
Ja, der Chief aus GSW. Den habe ich tatsächlich auf der Straße getroffen. Der sagte, sind Sie Horst Pack, der Besprache? Ja, der bin ich, mein junger Freund, der bin ich. Dann hat er mich dann aufmerksam gemacht auf die WXW. Und dann bin ich da hingegangen und war hin und weg. Also das fand ich richtig klasse. Und dann war ich jetzt hier, weil du mich dann eingeladen hast, war ich dann hier eben im Kreuz mit meinem Sohn. Und das war wirklich, wo ich sagen muss, also ich war in Hannover gewesen, das war eine andere Zeit, klar. Aber das ist jetzt schon sehr, sehr entertaining, was die Jungs machen. Auf ganz hohem Niveau, auch mit, die bauen Leinwände auf, die haben auch Interviews, die haben Gimmicks, die haben wirklich gutes Booking, denken sich Sachen aus. Also war ich wirklich überrascht, weil ich sagen kann, ich war hier in Fulda im Kreuz und habe wieder Sachen gesehen, die ich noch nicht kannte, die ich noch nicht im Ring gesehen habe. Das ist einfach, das gefällt mir dann einfach, wenn die Leute kreativ sind.
Ja, und das bei einer kleinen Hausshow, in Anführungsstrichen, der WXW in Fulda, die haben ja auch ihre großen Veranstaltungen, unter anderem in Hamburg, Frankfurt natürlich auch, aber auch vor allem in Oberhausen, wo 1000 Leute zu einer Show kommen oder noch mehr dieses Jahr beim Karat. Die WXW können ja auch unterstützen im Moment. Der geht es auch finanziell natürlich nicht so gut, weil sie auch nicht veranstalten können im Moment. Das geht ja so vielen so. Und Headlock können die auch unterstützen bei Patreon und Steady, nicht vergessen. Und dieses Interview hört ihr auch zuerst bei Patreon und Steady und dann bald auch auch für alle. Und ich muss sagen, das war's schon leider, lieber Rochus. Das war's schon leider für heute. Aber ich glaube, das sollten wir in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall wiederholen. Mir hat Spaß gemacht. Wie fandst du es denn? Willst du noch ein paar letzte Worte an mich und an die Hörer richten?
Ein paar letzte Worte. Ja, also ich entschuldige mich bei denen, die jetzt schon eingeschlafen sind. Das macht natürlich keinen Sinn, weil die hören es ja jetzt nicht mehr. Aber wenn ich mir selber zuhöre, muss ich sagen, inzwischen langweile ich mich manchmal selber. Aber das muss ja nicht jeder so empfinden wie ich. Trotzdem, es ist natürlich immer schön, über Sachen zu sprechen wie Wrestling, weil es einfach ein unerschöpfliches Thema ist. Und ich weiß noch, dass wenn ich mit Ben über Sachen geredet habe, wir haben auch nie aufgehört zu quatschen. Ja, und das ist das Schöne und deshalb mache ich das auch sehr, sehr gerne. Das Problem ist nur, ich kriege nicht so schnell die Fachbegriffe wie Powerdrive Elbow aus dem Hut, weil ich sie gar nicht alle kenne. Aber ich kann dann sagen, boah, schön aus dem Ring gebumst. Ja, also das kriege ich dann schon noch hin und wir gucken mal, was draus wird, weil ich weiß auch, dass es Leute gibt, es gibt nicht nur Hossback-Fans, aber wir werden sehen, was draus wird. In jedem Fall hat es mich gefreut, ein bisschen zu plaudern und Fulda ist eine schöne Stadt, da habe ich auch Lust, wieder mal vorbeizukommen.
Sehr, sehr gerne. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin und wir machen einfach eine Neuauflage von Ketchup und ich kenne ja die Fachbegriffe. Ein Powerdrive Elbow, den gibt es glaube ich gar nicht mal wirklich.
Oh, von wegen, den hat der American Dream, Dusty Rhodes gemacht. Ja, den Powerdrive Elbow gibt's. Ja, den hat der natürlich, der Moderator hat den in dem Moment erfunden. Weil der hat nämlich mit seinem Ellbogen viermal kurz aufgeholt und dann erst zugeschlagen und deswegen war es ein Powerdrive Elbow und ich glaube in dem Moment ist der erfunden worden. Ich finde das auch immer ganz, ganz klasse, weil man darf ja nicht vergessen, die Aktiven denken sich immer neue Moves aus und neue Abfolgen und ich staune immer, was es noch für Sachen gibt, die ich noch nicht gesehen habe. Oder geht's dir nicht so?
Geht mir auch so, ja, da passiert, es gibt ja immer neue Aktionen auch irgendwie so.
Ja. Und, so, und wenn dann Leitern ins Spiel kommt, kannst du auch ganz neue Vokabelbücher schreiben.
Da finde ich es schade, dass dann so Aktionen, wie die früher wirklich Hammeraktionen waren, wie der DDT oder auch der Piledriver, ja, so, die heutzutage nicht mehr die Wirkung haben oder das Ansehen haben wie früher, einfach weil sie zu oft benutzt werden irgendwie.
Der Piledriver, den man übrigens auch Tombstone nennen kann.
Wenn man andersrum ansetzt, klar, genau, ja, auf jeden Fall. Und genau. Den Powerdrive Elbow, den man auch Bionic Elbow nennen kann, so wie ihn Dusty Rhodes genannt hat.
Ja, ja,
aber ganz genau. Vielleicht, wir werden auf jeden Fall nochmal drüber reden. Zu dir kann man ja auch Horst Brack sagen, aber eigentlich heißt du ja Rochus Hahn. Also vielen, vielen Dank dafür, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
Gar nicht für.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.